Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und hier im schönen Abendsonnenlicht angeleuchtet, im rosa Trikot, rosa Hose, rosa Socken, rosa Schuhe, sitze ich und spreche mit dem in welcher Farbe gekleideten Thomas in München. Guten Abend.
Guten Abend nach Köln. Ja, weiß würde ich sagen.
Okay. Ach du, ja, du bist jünger, stimmt. Da geht er. Nee,
rosa leider noch nicht.
Noch nicht? Nee, man darf, also ich bin ja strikt dagegen, solche Lidertrikots, die muss man sich ja verdienen, die kann man sich ja nicht einfach überstülpen, überstreifen oder sonst was. So wie vor ein paar Minuten, Stunden ja auch jemanden irgendwie so ein Trikot übergestreift wurde, weiß-rotes Trikot einem Amerikaner übergestreift wurde, wie ich eben feststellen durfte. Wie geht's dir? Und das ist auch gleichzeitig Bestandteil dessen, warum wir jetzt sagen, es hat ein bisschen länger gedauert. Wie geht's dir wieder?
Ja, ich glaube, wir haben uns etwas
vergaloppiert.
Unsere Aufnahme hat sich etwas verzögert, aufgrund dessen, dass wir beide etwas krankheitsbedingt pausieren mussten. Und jetzt geht's aber dann schon wieder aufwärts, auf jeden Fall, würde ich sagen, bei mir, bei dir vielleicht auch.
Ja, wir haben beide unsere Päckchen zu tragen und wir haben es auch nicht geschafft, uns dann zu synchronisieren. Ich hatte vorher auch noch was und alles. Dann kann ich mal richtig sprechen, das war auch nicht so schön. Aber pünktlich zum Giro haben wir uns, bist du einigermaßen fit wieder und ich habe mich auch zusammengerissen, weil das können wir uns ja nicht entgehen lassen, hier euch darauf vorzubereiten. Ich meine, es gibt ja jetzt zwei einen neuen Fahrradpodcast, ne? Da sind auch ein junger Typ und ein älterer Radfahrer, die jetzt vielleicht uns den das Publikum stehlen wollen, das sei jedem gegönnt. Vielleicht kurz ist das Empfehlung. Wie rum heißt das jetzt? Ulle und Rick oder Rick und Ulle?
Oh, das müsste ich jetzt selbst nachgucken.
Nee, dann gucken wir nicht nach, aber ich glaube, die meisten wissen, worum es geht. Zwei Arbeitskollegen haben schon reingehört und meinten, ja, kann man gut hören. Ich bin gespannt und wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg und dass Sie niemals den Spaß daran verlieren, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel zu sowas. Und damit auch ihr nicht den Spaß daran verliert, uns zuzuhören, gehen wir direkt rein ins Geschehen. Wir hatten zuletzt aufgenommen, da stand Paris-Roubaix, glaube ich, gerade schnurz kurz bevor vor der Tür. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, macht's jetzt Pogacar, macht's Van der Poel. Ich weiß schon ehrlich gesagt nicht mehr, was ich getippt habe. Weißt du noch, was du gesagt hast?
Weiß ich auch nicht mehr.
Nö, ich habe gesagt, Van der Poel gewinnt und hatte damit natürlich recht. Fällt mir jetzt einfach zu sagen. Ich versuche mich jetzt dran zu erinnern, weil es war der 13. April und wir haben jetzt heute Tag der Aufnahme, 8. Mai. Es ist ja eigentlich noch nicht mal ein Monat her, aber es kommt mir schon ewig und 300 Tage vor.
Ich fand, es war ein sehr, sehr tolles Rennen, was auch schon extrem früh wieder losging. Also ich glaube, ich habe dir geschrieben, irgendwie ab Kilometer 120 vor dem Ziel kannst du schon on demand einschalten, weil das schon so früh so selektiv war und auch schon vor dem Wald von Arenberg, also diese Schikane, beziehungsweise diese Umfahrung hat es da eigentlich gar nicht gebraucht, sondern da war ja mehr oder weniger schon viel auseinandergefahren und dann ja, ab Arenberg waren ja mehr oder weniger nur die Besten und da sehe ich später dann irgendwann diese Gruppe mit Van der Poel, Philipsen und Mats Pedersen auch noch. War so ein bisschen bitter für Mats Pedersen, dass er da diesen Plattfuß hatte vorne. Mhm.
Ja, ich hätte es auch gerne gesehen, wie es ausgegangen wäre mit ihm dabei. Also er natürlich auch, hätte es auch gerne gesehen. Aber ja.
Ja, es war bitter dann. Und dann ja sind im Prinzip Van der Poel, Philipsen und Pogacar gegeneinander gefahren. Beziehungsweise man hat gesehen, dass ja Philipsen da relativ schnell am Ende seiner Kräfte angekommen war. Nach der zweiten Attacke von Pogacar da zurückgefallen ist aus dieser ersten Gruppe und dann war Van der Poel gegen Pogacar und werden sich viele daran erinnern können, da gab es dann diese eine Rechtskurve, in der Pogacar da geradeaus fast gefahren ist oder viel zu schnell reingefahren ist, fast in die Zuschauer gefahren wäre, ist dann da so leicht gestürzt und hat dann ziemlich lange, fand ich, hat es gedauert, bis sie ihm da ein neues Fahrrad gegeben haben. Und ja, dann war Van der Poel weg und klar, da war es mehr oder weniger.
Dann war es durch. Keine Frage. Ist auch unüblich, dass ihm so ein Fehler passiert, ne? Also hat man noch nicht so oft gesehen.
Also ich fand es interessant, dass er hinterher gesagt hat, er hat sich an dem Vorausmotorrad da orientiert und das sei so schnell in die Kurve reingefahren. Beziehungsweise es gäbe da gar keine Kurve, aber ja, es war einfach ein Fahrfehler von ihm. Also ja, er kann sich da jetzt über nichts irgendwie beschweren, dass er nicht gewonnen hat. Er hat es letzten Endes selbst ja
verkackt. Er hat es verkackt.
Ja. Ja, aber es ist natürlich dann auch irgendwo doch noch so, dass wenn du das erste Mal bei Paris-Roubaix fährst, das extrem schwer ist zu gewinnen, weil daran sieht man, dass Streckenkenntnis und Erfahrung bei diesem Rennen eine extrem große Rolle spielen. Hm. Also nicht umsonst, nicht umsonst hat jetzt Mathieu van der Poel schon zum dritten Mal gewonnen.
Ich finde es schon fast, möchte ich sagen, beruhigend, dass auch einem Pogacar mal sowas passiert. Also so, dass er nicht der Überfahrer, Überfahrer ist, für den er immer gehalten wird. Ich weiß nicht, nach irgendeinem Rennen, ich glaube nach Lüttich, Bastogne Lüttich, und ich weiß auch nicht mehr, welcher Education First Fahrer, ich glaube Bernini, hat ihm ja hinterher gefragt, so, sag mal, wie lange fährst du noch, wie lange geht? Und dann meinte Pogacar ja irgendwie sowas, ja, 2030 geht mein Vertrag. Und er so, ah, okay. So nach dem Motto, na, dann weiß ich, dass ich bis dahin nicht so viel gewinnen werde. Und deswegen finde ich sowas wirklich schon fast sympathisch, dass ihm auch mal ein Versteuerer passiert und er es nicht schafft, das wieder auszugleichen oder beziehungsweise nicht gut genug ist, aufgrund der von dir eben angesprochenen Gegebenheiten auch dieser Strecke, das so einfach wieder zuzufahren. Also finde ich fast beruhigend und schön. Schön klingt so gemein ihm gegenüber, aber glaube, der wird sich, wenn du ihm hinterher gesagt hättest, du wirst heute Zweiter, wird er sich wahrscheinlich hätte er gesagt, naja, Erster wäre schon schöner, aber beim ersten Roubaix-Start ist ein zweiter Platz ja auch etwas, womit man jetzt nicht abends traurig ins Bett gehen muss.
Ja, und das wäre nett, wenn es doof gelaufen wäre, schon viel früher für ihn vorbei sein können. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, nach Wald von Arenberg, hätte ihn ja der Teamwagen fast umgefahren.
Ja, habe ich nur in der Wiederholung, ja.
Ja, also ich fand die Regelung ein bisschen außergewöhnlich. Er hat wollte eine Verpflegung haben, weil offenbar bei ihm die Energiespeicher ein bisschen leer waren. Und die Gruppe war noch nicht so weit weg. Und da hat man da den Teamwagen vorgelassen. Aber ja, die hatten ihn da fast vom Rad geholt. Also es war haarscharf, sag
vielleicht
ich mal.
Wollte eins von seinen Gurkenwasserchen trinken oder was das da, was er letztens kursierte.
Das denke ich.
Ja, dieses Gurkenglaswasser. Aber hab ich auch mal gesehen von Lachlan Morton, der das irgendwie so bei seinen typischen Langstreckenveranstaltungen bei einer Tankstelle irgendwie so ein Mix-Pickled-Glas genommen hat und anstatt sich da die Pickles rauszuziehen, einfach das Glas getrunken hat, was ich auch relativ. Da muss man schon abkönnen. Also da musst du schon einen Magen haben, der viel verträgt, aber das haben die Profis ja. Ja, und Mathieu van der Poel hat dann einfach die Gunst der Stunde genutzt. Hat gesehen, oh, da ist jemand weg, oh, dann gebe ich doch mal Gas. Hat darauf getreten, ausreichend lange, um einen Vorsprung rauszufahren. Und als der dann erstmal auf ein gesundes Maß rausgearbeitet war, war dann Schluss.
Ja, also, absolut. Es war lange so bei 10, 20 Sekunden, ich glaube 10 Kilometer oder so. Aber dann hat man
dann gesehen, dass der Pool
doch den größeren Motor auf dem Kopfsteinpflaster hat. Was ich interessant fand oder was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass dann doch die Herzen der Fans eigentlich Pogacar an dem Tag gehörten und doch ja das Verhältnis vieler Fans zu Mathieu van der Poel irgendwie so ein bisschen abgekühlt ist. Also es gab dann ja hinterher auch oder während des Rennens gab es dann noch diese Szene, wo der eine Fan ihm ein Wismar-Bidon ins Gesicht geworfen hat. Hm. Und das ist ja jetzt nicht der erste Vorfall dieser Art. Ich kann mir es nicht so richtig erklären, woher vor allem in Belgien oder im belgischen Grenzgebiet diese Abneigung gegen Mathieu van der Poel kommt. Also gab es ja bei verschiedenen Crossrennen auch schon
Vorfälle. Kann ich auch nicht. Also müsste mal, wäre interessant zu hören, wenn das ein Hörer oder eine Hörerin weiß. Wäre mir auch gerne, also ich meine, die Belgier nehmen es manchmal den Fahrern ja ein bisschen krumm, wenn sie dann in schöne Spanien auswandern oder es gab doch, war das nicht Bohnen, der nach Monaco ausgewandert ist und dann wieder zurückkam und dann da so gefeiert wurde fürs Zurückkommen? Ich kann mir aber auch andererseits nicht vorstellen, dass es das ist. weswegen sie ihn jetzt da, also dass er da ausgewandert ist, also weiß ich nicht. Habe ich auch keine Erklärung für. Ich habe das andersrum gesehen. Also diese Eselei mit dem, geworfenen Ding da, also das verbuche ich jetzt als Idiotie eines Einzelnen. Aber das ist grundsätzlich, ich glaube, vielleicht ist es aber auch eher so, dass man Pogacar so gefeiert hat, dass dieses für die Fachwelt ja doch eher unerwartete Ereignis, dass er da startet. Also, dass man ihn dafür gefeiert hat einfach. Ne, was ich ja dann auch sympathisch finde. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei seiner dritten Teilnahme möglicherweise wahrscheinlich nicht mehr so in dem Maße. Ne, aber, also aber dass die Sympathie für den einen in eine Aversion gegenüber den anderen umschlagen muss, also das ist etwas, was ich gerade am Radsport bisher immer so geschätzt habe, dass es nicht so ist. Also bloß weil du für den einen bist, heißt das ja nicht, dass du gegen den anderen bist. Sondern dass du immer noch die Leistungen honorierst. Ja, komisch. Habe ich auch keine Erklärung.
Ja, aber das ist, muss man jetzt mal so ein bisschen beobachten, ob das jetzt ein reines Phänomen ist, was auf Mathieu van der Poel oder gegen Mathieu van der Poel läuft oder ob da der Radsport, wir hatten es vor 10, 15 Jahren schon mal so eine Phase, wo es so ein bisschen Hooliganismus gab im Radsport, wo so mehrere Sachen aufgekommen sind, ob das jetzt ein genereller Trend ist, wollen wir nicht hoffen. Oder ob das jetzt so einzeln ist.
Ich glaube auch, dass dass solche Leute, oder ich hoffe zumindest, dass zumindest bei den anderen an der Strecke jetzt auch so ein Bewusstsein eintritt, dafür auf sowas zu achten. Und ich glaube, wenn ich diese Geschichte von dem Werfer da richtig in Erinnerung habe, war es ja auch so, dass er mit der Reisegruppe irgendwie da war und die anderen Leute im Bus ihm dann gesagt haben, ey, zeig du dich an, sonst zeigen wir dich an. Also dass da vielleicht auch so ein bisschen, so ein Gewissen entsteht. 6. Platz für Jonas Rutsch, finde ich erfreulich bei dem Rennen noch. Also hättest du ihm vorher gesagt, wahrscheinlich du landest 2 Plätze hinter Wout van Aert, wäre auch glücklich gewesen. Ist ein Fahrrad.
Wahnsinnsrennen, ja. Also man muss es dazu sagen, der war in der ersten Ausreißergruppe und hat da alles richtig gemacht. Ist als erster in den Wald von Arenberg noch reingefahren und er hatte hinterher selbst gesagt, er ist dann wusste, da muss er jetzt wirklich 100% geben, wenn die Favoriten von hinten vorbeigefahren bekommen. Das ist der entscheidende Moment und er ist da ganz gut dran geblieben und hat sich dann mit dieser Verfolgergruppe um Wout van Aert oder beziehungsweise kurz hinter Wout van Aert da ins Ziel gekämpft.
Ja. Ich würde sagen, in Ermangelung der Zeit beziehungsweise den vielen Themen haken wir damit Paris-Roubaix ab und sagen herzlichen Glückwunsch Mathieu van der Poel. Springen dann rüber zum Amstel Gold Race, wo auch bewiesen wurde, wie man Pogacar schlägt. Und das war etwas, also hast du, also wir können es ja mal sehr, sehr verkürzt sagen, Amstel Gold Race lief wie so oft. Am Ende sind 3 Leute übrig geblieben. Wout van Aert hat es leider nicht unter diese 3 geschafft. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass das eins unserer erklärten Lieblingsankünfte gewesen wäre, die 3. Und es hat sich Matthias, ich kann ja Namen, ne? Skilmose unter Pogacar und Evenepoel geschlichen.
Ich sage mal so, der Beifahrer von Remco Evenepoel,
ja.
weil das war ja so der Rennverlauf, also wie immer im Prinzip, wenn Pogacar am Start ist, fährt da, keine Ahnung, was waren das, 40 Kilometer von dem Ziel los, auch die Aktion habe ich nicht so richtig verstanden von Alaphilippe.
Der wollte sich mal wieder zeigen.
Ja, aber der fährt mit Pogacar mit und fliegt dann völlig in die Luft. Eine Woche später fast genauso bei Lüttich, Bastoni und Lüttich, also relativ rätselhaft irgendwie. Wie dem auch sei.
Er hat seinen Sponsor präsentiert, muss man ihm lassen.
Ja.
Ja.
Auch wenn es bedingt erfolgreich war.
Ja.
Wie dem dann auch sei, also Pogacar ist dann losgefahren, aber dahinter hat Quickstep dann lange noch Evenepoel mit einem Helfer versorgen können und der ist dann irgendwann selbst losgefahren, Remco Evenepoel, und hat das Loch tatsächlich wieder zugefahren, hat zwischendurch noch den Matthias Gelmoser aufgesammelt und da hatte er teilweise wirklich große Schwierigkeiten auch bei Evenepoel dran zu bleiben, deswegen hat er auch dementsprechend wenig mitgeführt. Ja, und am Ende, wie du schon gesagt hast, sprinten die 3 um den Sieg und Pogacar ist mal nicht der Schnellste.
Ich habe mich letzten Freitag mit jemandem über Radsport unterhalten. Also das ist so jemand, der den Radsport der Profis nur ganz am Rande verfolgt, selber so ein bisschen es im letzten 2-3 Jahren für sich entdeckt hat und durch die Gegend gondelt. Mit dem bin ich eine kleine Runde gefahren. Und der hat mich gefragt, macht man das? Hängt man sich da hinten dran und stellt dann die zwei ab und hat kein bisschen geholfen. Und das fiel mir schwer, ihm zu erklären, weil ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil, sagen wir mal so, Matthias Gillmöser hat jetzt wirklich ganz massiv davon profitiert, dass sie ihn mitgenommen haben, hat wenig bis gar nichts dafür getan und sprintet die beiden am Ende ab. So, aber andererseits sage ich, naja, also der Qualitätsunterschied eigentlich zwischen Pogacar und Evenepoel und ihm, vielleicht auch sogar, kann man sagen, zwischen Platz 4, 5, 6, also zwischen den ersten, in den ersten 20 hat der Skillmüsse vielleicht so was zu suchen, aber der Qualitätsunterschied zwischen den beiden und ihm ist so groß, dass er schon die ganze Zeit auch sagen kann, ey Jungs, ihr wollt gewinnen, ich bin mit dem dritten hier tutti kompletti zufrieden. Und deswegen ist auch nicht so verwerflich, es sich dran zu hängen und da abzusprinten. Wie siehst du das? Also wo ist die Grenze? Also wären Wout van Aert die ganze Zeit hinten mitgefahren, hätte nichts gearbeitet und hätte dann die abgesprintet, dann hätten wir schon gesagt, boah, ist schon irgendwo schwierig. Aber wo will man dann die Grenze ziehen? Bis wann ist es erlaubt? Ab wann ist es erlaubt? Und so weiter. Wie ist deine Meinung dazu? Ich fand es in dem Fall okay. Aber es gibt andere Fälle, wo ich das anders sehen würde.
Kommt immer so ein bisschen darauf an. Also ja, er hat genau. Ja, jetzt war nicht so, dass er nichts gemacht hat und sich geweigert hat, durch die Führung zu fahren, als er mit Evenepoel da Pogacar gejagt hat. Er hat schon die ein oder andere Führung gefahren, im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich mal, weil wenn er jetzt mehr gefahren wäre, dann wäre halt von Evenepoels Hinterrad einfach weggeflogen. Mhm. Und von daher, ja, also ich fand das legitim. Also da gab es schon viel krassere Fälle. Also ich erinnere mich an eine Etappe von Paris-Nizza, wo ein Fahrer, ich meine es war Jérôme Cousin, am Hinterrad von Niels Polit die letzten 30 Kilometer nur mitgefahren ist und ihn dann abgesprintet hat. Mhm. Sollte man eigentlich ja nicht machen, damit macht man sich keine Freunde im Peloton. Und darum geht es ja so ein bisschen hinterher. Kann man nochmal irgendwie bei einem Rennen auf eigene Kappe fahren oder ist das ganze Peloton gegen dich und holt dich sofort ein?
Ja, aber wenn, weißt du, wenn zwei Fahrer miteinander fahren und die auf gleichem Niveau sind und der eine arbeitet nicht mit, okay, aber das war ja, ist ja jetzt meiner Meinung nach ein bisschen anders, sie waren zu dritt und der Qualitätsunterschied ist ja, ich glaube, da tut man ihm auch denen irgendwie kein Unrecht, wenn man sagt, naja, da ist schon ein Klassenunterschied vorhanden zwischen den beiden, Pogacar, Evenepoel und ihm.
Ja. Durchaus, ja. Also wenn ich mit den, wenn die zwei uns Gelmose fahren, dann ist völlig klar, wer da die
Hosen anhat.
Favoriten sind, ja. Sind in dem Fall Pogacar und Evenepoel. Aber warum nicht? Also es ist praktisch legitim zu sagen, pass auf, ich bin froh, wenn ich hier irgendwie dabei bin und probiere mein Bestes, aber die Hauptarbeit macht ihr bitte.
Ja, ich fand das schwer, dem anderen Menschen dir da nicht so einmal kannst du so zu erklären, so nach dem Motto, ey, bis dahin ist es okay, ab da ist es nicht mehr okay und das ist immer, es gibt ja kein Schwarz und Weiß, vor allen Dingen, wenn man die Qualität der Fahrer dann so sieht. Nun ja, ja, also das war das Amstel. Pogacar und Evenepoel konnten es, glaube ich, verkraften, also natürlich im ersten Moment ärgerlich, aber es gibt Rennen, da hätte sie es, glaube ich, mehr getroffen. Flash Wallon, also war, glaube ich, dann schon wieder eine etwas klarere Sache für Pogacar, der an der Mauer von Huy einfach mal draufgetreten hat und dann damit das Ding entschieden hat.
Ja, das ist es im Prinzip schon zusammengefasst. Ja. Also es war sehr eindeutig an dem Tag, dass er da klar der Beste ist und hat sich an dem Tag auch schon so ein bisschen gezeigt. Das kurzzeitige Formhoch, sage ich mal, was Remco Evenepoel hatte, die ersten Rennen nach seinem Unfall wieder bestritten hat, da fehlte die Substanz einfach, um diese Form dann wirklich mal 2-3 Wochen zu konservieren, also konnte diese 1-2 Spitzen setzen, aber da hat man schon gemerkt bei Flash Ballon, das reicht jetzt nicht, um dieses Niveau eine gewisse Zeit zu halten und er hatte da schon wieder so ein bisschen abgebaut.
Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, also es reicht halt nicht, dieses aus dem Höhepunkt wurde kein Plateau, also er konnte es einfach nicht sehr, sehr lange halten und dementsprechend, ja, ich glaube, es waren einfach fast ein bisschen so einzelne Anreize oder Reize, die er gesetzt hat für etwas, was dann später kommt und ja, also einmal Mauer und Hui hoch, um dann am darauffolgenden Wochenende Lüttich-Bastogne-Lüttich zu fahren. Kurzer Einschub ganz am Anfang von mir. Wenn ihr die Möglichkeit habt und irgendwie aus der Gegend von, ich sag mal, Westdeutschland kommt, dann versucht es doch, dorthin zu fahren. Es ist wirklich ein großer Spaß. Wir haben es im vergangenen Jahr gemacht. Wir haben es dieses Jahr gemacht. Man kann entweder mit dem Fahrrad komplett hinfahren, so wie wir es gemacht haben. Dann müsste aber schon, ja, also wir hatten am Ende so um die 250 Kilometer auf der Uhr. Da muss man schon ein bisschen fahren. Oder ihr fahrt nach Aachen mit dem Zug und dem Fahrrad und dann von da aus mit dem Fahrrad rüber und dann hinterher wieder mit dem Fahrrad zurück. Da könnt ihr die Fennbahn teilweise runter. Wie auch immer ihr es macht, fahrt dort mal hin, weil es ist wirklich ein Riesenspaß. Die Belgier feiern das Ding natürlich groß, gar keine Frage. Und ja, so standen wir dann am Berg vor der Col de la Redoute. Die hieß irgendwas mit Denise, glaube ich. Col de Denise oder so ähnlich. Ja, und auch wir sind da hochgefahren, wurden gefeiert, wurden angeschoben und alles Mögliche und haben dann da gewartet und sahen, wie ein in größten Teilen weiß-rot-schwarzer Express an uns vorbeigefahren ist, weil zu diesem Zeitpunkt hatte Justament ja, der UAE-Expressfahrt aufgenommen und man, es deutete sich schon an, was dann passierte, nämlich, dass im nächsten Anstieg, dem Col de la Redoute, ja, er dann ernst gemacht hat, Pogacar nach vorne gefahren ist, Pogacar hat das stehen lassen und Pogacar hat das Ding gewonnen. Auch da wieder, so einfach ist das Rennen gewesen.
Ja, hat an einer ein bisschen untypischen Stelle da angegriffen, an der Redoute.
Oh, stopp, ich unterbreche dich ja ungern, aber hat er nicht genau da im letzten Jahr auch angegriffen? Oder ein bisschen, ich meine schon.
Er eigentlich ein bisschen später ist das üblich, weil da gibt es ja noch so ein, also kein Flachstück in dem Sinne, sondern es wird ein bisschen weniger steil und alle hatten eigentlich so mit dem Angriff danach gerechnet.
Also, aber im letzten Jahr hat er auch an der Redoute angegriffen, da bin ich mir genau, relativ sicher, weil wir nämlich überlegt haben, wo wir hinfahren sollen. Wir waren nämlich letztes Jahr nicht an der Redoute, nicht an dem Berg, wo wir jetzt waren, sondern noch einen Berg davor. Und dann haben wir so geguckt, was ist für uns noch erreichbar und die Redoute war halt ein bisschen zu weit und da haben wir gesagt, naja, Schande, da hat er letztes Jahr angegriffen, vielleicht greift er nächstes Jahr einen Berg früher an. Das war so unser Gedanke, um da kurz zu erklären, warum ich das noch so genau weiß. Ja, nur Einschub meinerseits.
Ja, und auch da war das Rennen dann im Prinzip entschieden. Als der da weggefahren ist, hat man gesehen, der ist ein, zwei Klassen besser als der Rest und ja, dahinter ging es dann nur noch um den zweiten Platz. Da ging es hin und her, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Diese Gruppe um Ciccone konnte der sich hinterher nur noch dem Feld, sage ich mal, erwehren, wo man versucht hat, auch für Michael Matthews dann den Sprint nochmal vorzubereiten.
Ja.
Ben Healy hat es auch noch geschafft, aus der Gruppe mit raus. Überraschend fand ich dann Platz 4, so ein bisschen Simone Velasco. Jetzt auch vielleicht nicht ein Fahrer, den man unbedingt in Richtung Podiumsnähe bei dem Rennen tippen würde. Aber.
Ist es bei den Fahrern von Astana so ein bisschen, das habe ich mir so zumindest erklärt und ich meine, das geht auf einen Gedanken von dir zurück. Haben die nicht Probleme mit den World Tour Punkten? Müssen die nicht Punkte sammeln, wie es irgendwie, wie der Hase die Eier?
Exakt, genau.
Also ich dachte mir dann, okay, das ist der Grund dafür, warum da auch noch um so einen vierten Platz gesprintet wird wie ein Irrer.
Ja, die fahren halt bei jedem Rennen, sage ich mal, jetzt auf Platzierung, um da irgendwie Punkte einzusammeln, was sie auch sehr erfolgreich machen, muss man sagen. Also jetzt gerade so Rennen, kleine Rennen, die Türkei-Rundfahrt zum Beispiel, was sie gewonnen haben. Also die sammeln da schon ordentlich fleißig Punkte, das könnte tatsächlich dann noch reichen. Ja, und ansonsten ist mir gar nicht viel in Erinnerung geblieben von dem Rennen, muss ich ehrlich sagen.
Mir wäre wahrscheinlich auch nicht mehr, also ich habe jetzt natürlich nicht mehr alles nachgeschaut, im Sinne von, dass ich nochmal das komplette Rennen gesehen hätte, wie manch einer meiner Kollegen das gemacht hat. Aber die entscheidende Szene war die Redoute vorher. Naja, ich fand noch schön hinterher, das habe ich gleich im Vorgespräch schon erwähnt, Ben Healy hat Pogacar gefragt, wie lange sein Vertrag eigentlich noch geht und wie lange er noch fahren möchte. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass er dann auch gerne mal wieder Rennen gewinnen würde, wenn Pogacar nicht mehr da ist. Wobei ich sagen muss, wo hat Ben Healy nicht, wo war er denn? War er es nicht? Nee, das war der andere. Ben Healy fährt übrigens, das haben wir eben noch festgestellt, eines der schönsten Räder im Peloton, zumindest für den Giro, mit einer wunderschönen neuen Lackierung als irischer Meister. Ja, und ansonsten machen wir auch einen Haken dran. Ne? Also insgesamt würde ich die Frühjahrssaison als durchaus gelungen. Spannende Rennen waren dabei. Aber auch Rennen, wo ich sagen würde, na, ist wie erwartet gelaufen irgendwie. Also so richtig viel. Also ich erinnere noch dann das eine Rennen, wo der Education First Fahrer, was nicht auch Ben Healy, wo er die drei Jumbo-Bienchen abgestellt hat. Ne? Das war natürlich ein Fest. Aber ansonsten, so richtig viel Überraschendes. Es waren alles schöne Rennen, tolle, unterhaltsame Rennen, aber so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So die dicksten Überraschungen gab es nicht.
Nee, klar. Also dafür sind die Rennen auch zu schwer, um da jetzt irgendwelche. Das Einzige wäre vielleicht Paris-Roubaix gewesen, aber das war auch dieses Jahr, sage ich mal, so stark besetzt, dass es da nicht möglich war, für einen Außenseiter irgendwie zu gewinnen. Aber vielleicht werfen wir noch oder im Schnelldurchlauf einmal kurz einen Blick auf die Frauenrennen davon.
Oh, da musst du mir aber mächtig unter die Arme greifen, dann huste ich meine Zeit.
Ja, Paris-Roubaix, wenn wir es einmal durchgehen, Paris-Roubaix-Femme, ein bisschen überraschend gewonnen von Pauline Ferré-Prévot, die davor noch krank war und ist dann aber, ja, relativ weit vom Ziel auch schon weggefahren und wurde dann nicht mehr eingeholt. Amstel Gold Race der Frauen, gewonnen aus einer Ausreißergruppe raus von Mischa Bredewold. Also da haben nicht mal die ganz großen Namen vorne gewonnen, sondern das war eine Ausreißerin-Gruppe. Interessant fand ich auch, irgendwo habe ich das bei Instagram hinterher gesehen, so ein Vergleichsfoto von den beiden Podien. Männer haben da nur so ein bisschen an dem Bierchen genippt und die Mädels haben das da die Becher einfach weggekippt. War ein sehr witziger Vergleich irgendwie.
Ja, wobei ich auch dann hinterher gesagt habe, und das stimmt auch, dieser das Feiern des Alkohols irgendwie als solches. Ich meine, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also die haben sich ja jetzt nicht tonnenweise das Bier reingekippt, sondern haben ein Glas geäxt. Andererseits, dass das so gefeiert wird, sich den Alkohol reinzuschütten, dann müsste man aber auch, finde ich, das komplett durchargumentieren und sagen, warum wird denn auf dem Podium überhaupt Alkohol gereicht? Ich meine, klar, mit Amstel alles
Sponsor. Naja, vielleicht ist es auch alkoholfreies Bier.
Ja, absolut, das kann natürlich auch sein. Vielleicht waren die Frauen einfach klüger und haben alkoholfreies Bier bestellt. Das
wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Aber das wäre dann wirklich klug. Aber das würde dann auf zwei Ebenen klug sein.
Ich sage mal, immerhin hat sich die Größe der Biergläser, wenn du dich dran erinnern kannst, beim Amstel Gold Race schon verkleinert.
Beziehungsweise angeglichen. Vielleicht muss man es so rum sagen. Stimmt, früher hatten die doch die riesigen Becher.
Eben.
Was ich für durchaus angemessen halte, möchte ich dann auch mal sagen.
Das aber nur so ein bisschen am Rande. Ja, Flash Ballon der Frauen gewonnen von Puk Pieterse. Bisschen überraschend. Die große Favoritin Demi Wollering da besiegt. Man muss auch generell sagen, Puk Pieterse bei diesen Ardennen-Klassikern eigentlich die konstanteste Fahrerin. Die ist dann nämlich bei Lüttich-Bastogne-Lüttich noch Zweite geworden. Wieder vor Demi Wollering. Aber gewonnen von Kimberly de Kurt. Kannst du dich daran erinnern, dass mal eine Fahrerin aus Mauritius einen Frühjahrsklassiker gewonnen hat?
Ja, klar. Das war doch selten eine rhetorische Frage. Also wenn du in der Wikipedia rhetorische Frage beschreiben möchtest, dann wäre das genau das, was du da aufschreiben solltest. Nein, kann ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Kannst du mich denn daran erinnern?
Nein, das ist tatsächlich die Premiere gewesen. Es ist vollkommen verdient gewesen. Muss man sagen, also sie ist zurückgekommen während des Rennens, also war erst nicht in dieser ersten Kopfgruppe dabei, hat sich da wieder rangefahren und am Ende im Sprint ganz souverän gewonnen. Faszinierende Lebensgeschichte auch, wer das mal irgendwie nachlesen will. Also sie war erst Mountainbikerin und hat es da mal im Profiradsport probiert, ist dann noch eine Zeit wieder ausgestiegen und hat dann nochmal einen Anlauf genommen, hat er fast wieder aufgegeben. Und hat dann aber noch einen Anruf von dem Team bekommen in letzter Minute im Prinzip in der Saisonvorbereitung und so kam sie dann jetzt erst wieder nach Europa und auch zum Straßenradsport. Hat dann jetzt ihr erstes richtig großes Rennen gewonnen.
Okay. Ich gratuliere ihr. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr bisher so wenig irgendwie wahrgenommen war von den Frauenrennen. Ich gucke mir gerne mal die Videos von vom Team Education First an, wo die auch, ich will nicht sagen, es 50-50 machen, aber wo auch sehr viel von dem Frauenteam gezeigt wird, was ich auch, aber dann connectet man irgendwie auch mehr, wenn man ein paar Sachen gesehen hat zu denen und so, das finde ich immer ganz schön, aber
ja was man
leider noch nicht viel zu sagen.
Was du vielleicht auch noch so am Rande mitbekommen hast, gab noch da auch eine sehr, finde ich, unschöne Szene bei Lüttich-Bastogne-Lüttich der Frauen, wo jemand einfach im UAE-Trikot sich in das Rennen eingeschmuggelt hat, sage ich mal, und da ein paar Meter mitgefahren ist.
Also da frage ich mich auch, was für eine Motivation hat man denn da? Also was steckt dahinter? Das frage ich mich. Also das ist wirklich, fehlen mir die Worte für. Also da weiß ich wirklich nicht, was die Idee dahinter ist.
Ja, keine Ahnung.
Nee, ich erwarte das mal genauso Wette rhetorische. Oder? Ja, ich habe auch echt schon dumme Wetten gemacht, aber das jetzt, also alle meine dummen Wetten waren immer so, dass ich maximal und als einzigen Menschen mich hier dabei beschädigt habe und keinen anderen. Aber ja.
Ja, kann man nur sagen, einfach dumm. Also.
Ja, Vollidiot. Pfosten vom Herrn. Sag ich mal ganz einfach.
Das gab's auch mal, wenn du dich erinnern kannst, bei der Tour de France gab's das auch mal 2000, da war eine Bergankunft in Courchevel und da hat Pantani gewonnen und das auch einfach jemand im Kelme-Trikot nebenher quasi mit ihm ins Ziel gefahren.
Okay, nee, aber ich kenne es, ich weiß nicht, ich versuche es gerade, ja. Und warte mal, ich muss kurz, ich glaube, ja genau, weißt du, was die krasseste Geschichte in der Richtung ist? Ich wusste schon, ich wollte es nur nochmal gerade verifizieren, ob das nicht so eine Urban Legend ist, auf die ich reingefallen bin. Es gab mal einen Wettkampf und ich werde dir am Ende erst sagen, welcher das war, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Es gab mal einen Wettkampf, da hat sich jemand auch in ein Rennen eingeschlichen und ist dann, es war ein Lauf und ist mitgelaufen und ist dann quasi als Sieger aus diesem Rennen hervorgegangen und wurde auch von allen abgefeiert. Weil es keinem aufgefallen war. Und zwar war das bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Da ist ein Student auf die Strecke gelaufen und ist einfach mit, also ist vor dem Feld gelaufen. Und ist einfach mitgelaufen und ist auch ins Stadion gelaufen und wurde dann auch natürlich bei den Olympischen Spielen dort total gefeiert als der Führende und ist ins Ziel gelaufen. Und das ist später erst dann aufgefallen. Endlich kann ich auch mal mit Ballastwissen hier glänzen, was du noch nicht wusstest.
Die Geschichte kannte ich, ja, aber
echt?
Namen des Läufers habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, das habe ich auch nicht mehr. Okay, wenn du die Geschichte, natürlich kanntest du die Geschichte schon. Wie vermessen von mir zu glauben, dass ich irgendwann mal sowas habe, was du nicht auch schon gehört hast. Verkackt, wahrscheinlich habe ich es dir sogar noch erzählt. Ich Idiot. Wo waren wir jetzt?
Ja, bei den Damen noch? Können wir bei den Damen erstmal einen Haken dran machen? Ganz.
Nee, da möchte ich zumindest auch noch was bei den Frauen, weil ich dachte schon, du meinst das mit dieser idiotischen Geschichte. Hast du denn auch mitbekommen bei der Vuelta der Frauen mit dem Zeitfahren? Mit dem Mannschaftszeitfahren, dass da manche Teams auch wieder so eine Frechheit, wenn das bei den Männern, okay, in Spanien kann man nicht sicher sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da passieren würde, wäre deutlich geringer. Kurz Hintergrund, Zeitfahren, die Maschinen werden kurz vorher nochmal kontrolliert und derjenige, also ich glaube das erste Team, war nicht das sogar das Team Movistar, hat irgendwie ein bisschen länger gebraucht und dadurch hat sich so wie so ein Stau nach hinten, wie so ein Ziehharmonika-Effekt, es sich nach hinten immer weiter verzögert und manche Teams konnten einfach nicht in voller Mannschaftsstärke losfahren, weil noch nicht alle Räder kontrolliert waren. Kann man sich auch nur einfach packen.
Ja, das ist blamabel eigentlich für den, vielleicht nicht für den Veranstalter, aber für den Kommissär letzten Endes.
Oh, ich hätte schon gesagt, für den Veranstalter.
Ja, weil für den auch letzten Endes, weil er dafür sorgen könnte, dass dann gegebenenfalls noch eine zweite Person ist, die Räder kontrolliert. Man muss aber generell sagen, vielleicht ist Barcelona kein so gutes Pflaster für Auftakt. Etappen von der Vuelta.
Ja.
Gab es ja schon mal, dass da bei den Männern, die im Dunkeln fahren mussten und
es war aber auch ein infernalisches Unwetter, was man so nicht vorhersehen konnte. Also vielleicht, am Tag vorher vielleicht, dann hätte man, oder am Morgen, und hätte das alles um 2 Stunden nach vorne verschieben können. Ich glaube, das wäre damals die vernünftigste Lösung gewesen. Zu dem Schluss sind auch wir gekommen, aber das war schon echt Pech. Und die Stadt ist trotzdem sehr schön. Du, warst du schon mal in Barcelona? Ja, ne?
Nein.
Nein? Bist du ehrlich? Musst du mal hinfahren. Gefällt dir bestimmt auch. Und dann können wir jetzt, Frankfurt, rund um den Henninger Turm, wolltest du noch was zu sagen? Das habe ich nicht mitbekommen. Aber du.
Ja, wir haben
ich bin sportlich, sportlich fremdgegangen an dem Tag.
Diverse Rennen noch neben den nach den oder neben den Frühjahrsklassikern, den großen Rennen gab, also wie die Tour de Romandie beispielsweise, am Ende gewonnen von João Almeida. Und dann hatten wir auch noch Eschborn Frankfurt, tatsächlich traditionell am 1. Mai. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es in der internationalen Wahrnehmung für viele die Klassiker nach Lüttich, Bastogne, Lüttich vorbei sind. Aber für mich ist dann jetzt Eschborn Frankfurt immer der Abschluss des Ganzen. Und ja, ich finde, das Rennen hat in den letzten Jahren enorm an Prestige gewonnen. Also wenn man mal überlegt, klar, ist das bedeutendste Eintagesrennen in Deutschland mittlerweile. Also an rund um Köln kommt es natürlich nicht ran.
Natürlich nicht, danke.
Aber auch was jetzt, sage ich mal, die Veranstaltung an sich, also wie es organisiert ist, ist natürlich super, weil die letzten Jahre ist natürlich mit dem Parcours auch nochmal spannender geworden, sage ich mal. Also man hat das nochmal schwerer gestaltet, das Rennen. Es ist nicht mehr so klar, dass es am Ende dann wirklich einen Massensprint gibt, weil ich meine, im letzten Jahr war es, da kam da auch nur eine kleine Gruppe an vorne. Und
irgendwie ist es halt ja auch in der Natur der Sache, wenn du in Frankfurt landen willst, ne, dann musst du halt am Ende ein paar Kilometer flach haben. Da geht halt nicht anders. Also, ne, du kannst den Berg nicht nach Frankfurt reinbringen.
Nee, klar, das ist logisch. Wenn du halt das Ziel vor der alten Oper haben willst, dann musst du die letzten Kilometer flach haben. Aber du hast ja die Möglichkeit, das Rennen vorher so schwer zu gestalten, wie man es dieses Jahr dann auch wieder gemacht hat. Mit großen Feldberg, Marmolzheiner ein paar Mal, genau, und so ein paar anderen Bergen noch, so dass es sehr selektiv ist, auch durch die Länge jetzt von gut 200 Kilometern, kommt noch hinzu. Aber in diesem Jahr dann am Ende, ja, lief alles auf einen Sprint dann wieder hinaus. Und was mich sehr gefreut hat, dass Michael Matthews das Rennen gewonnen hat, weil das ist ein Fahrer, der ist, ja, sag ich mal, schon ewig gefühlt dabei.
Wollte ich auch gerade sagen, also es ist ein Fahrer, wenn der jetzt verkünden würde, ich hänge jetzt das Rad an den Nagel, wie Caleb Ewan, auch sein Landsmann, würde ich mich nicht wundern. Aber andererseits muss man sich mal vorstellen, in Anführungszeichen nur 34. Also der kann jetzt auch noch 3-4 Jahre fahren ohne Probleme.
Ja, absolut. Also,
wenn er
aber
wollte.
In der heutigen Zeit ist ja 34 schon
das neue 40.
Im Prinzip das Valverde-Alter.
Ja. Ja, noch nicht ganz. Also so alt wie Valverde. Valverde, wie hieß nochmal der andere? Oscar Sevilla. Fährt der eigentlich noch?
Ja.
Also, der ist ein Phänomen für mich.
Ja, aber um zurückzukommen auf Michael Matthews, er war ja auch vorher schon bei den Klassikern sehr nah dran, also Fünfter bei Amstel Gold Race, Vierter bei Mailand Sanremo, und das Team an dem Tag gezielt auf ihn ausgerichtet, wollte diesen Sieg unbedingt, hat es geschafft. Und zwar für alle, denke ich, ein sehr, sehr toller Radsporttag.
Bei der Vuelta de la Independencia Republica Dominicana, Dominikanische Republik, hat Oscar Sevilla dieses Jahr die Gesamtklassifikation gewonnen. Also es sind jetzt nicht mehr die ganz großen Rennen zugegebenermaßen, aber der fährt noch immer und gewinnt Dinger. Unfassbar.
Ja, und der lebt doch, meine ich, auch in Südamerika.
Das,
also ich meine, ich habe ihn auch schon mehrmals irgendwie mit Egan Bernal trainieren sehen.
Da kannst du dir so ein schönes Leben machen und da fährst du mit 48 immer noch Profi. Der ist seit 1890 Profi, also jetzt ist er dann im 27. Profijahr. Also wenn mal irgendjemand sagt, ich habe schon alles gesehen als Profi, dann kann er mit Fug und Recht, nehme ich ihm das ab. Nun gut, Michael Matthews, das war wahrscheinlich, wie ich so sehe, ein Sprint aus einer Gruppe von irgendwie so 25, 30 Leuten.
Ja.
Und hat dann Frankfurt abgeschossen. Gut. Und damit kommen wir endlich zu unserem Hauptthema. Endlich mal möchte ich jetzt gar nicht mich schlecht über die anderen Rennen äußern, aber so ein bisschen fiebere ich auch schon darauf hin. Der Giro d'Italia, die für dich schönsten 3 Wochen des Jahres im Radsport, die schönste Rundfahrt des Jahres. Für mich immer eine Rundfahrt, wo ich denke, hoffentlich geht's gut. Wie viele Pässe können diesmal nicht gefahren werden, weil es dann doch noch geschneit hat und klappt alles, aber so vom Herz, die Herzensrundfahrt, würde ich sagen, des Jahres. Du hast gestern für uns reingeguckt in die Präsentation und hast sie als, wie sagst du, sehr konventionell mit Folklore bezeichnet. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, aber ich fand, das war eine schöne Präsentation, die da das Gastgeberland in dem Fall, also es ist ja mal wieder ein Auslandstart nach 2022, wo wir in Budapest waren, in Ungarn, jetzt in Albanien in diesem Jahr, und die haben da sich rausgeputzt und haben dann tolles Rahmenprogramm auch auf die Beine gestellt. Also es war jetzt nicht irgendwie ausufernd, wie es bei mancher Vuelta-Präsentation schon gesehen haben, dass das Rahmenprogramm eigentlich die Vorstellung der Teams überdauert hat, sondern genau im richtigen Rahmen und ja, das war schön anzusehen eigentlich.
Thomas sagt, es war schön anzusehen und morgen geht es dann auch schon los. Also es sind insgesamt die obligaten 21 Etappen. Ich hadere immer noch ein bisschen damit, dass man Freitag anfängt, aber das ist jetzt so, ne? Das lassen sie sich auch nicht mehr ausreden. Ich dachte eigentlich, als ich vorher hörte, Albanien ist Ausrichter, okay, das ist nicht weit weg, es gibt keinen großen Transfer, wie jetzt, wenn du in Dänemark, Israel oder Budapest startest. Aber offensichtlich hat man dann doch gesagt, hey, wir nehmen den ersten Ruhetag dann trotz dieser kurzen Strecke des Transfers an dem Montag, also kommenden Montag. Und ersten drei Etappen dann in Albanien. Und ich würde sagen, gehen wir erst die Strecke oder erst die Fahrer so ein bisschen durch?
Die Strecke.
Erst die Strecke? Gut. Also, ersten drei Etappen würde ich sagen, bis dato, also warte mal, du bist bei Pro Cycling Stats, dann gehe ich zu Giro d'Italia wahrscheinlich wieder bei der Strecke, so wie wir das in der Vergangenheit auch gerne gemacht haben, damit wir beide Meinungen haben. Lass uns vielleicht so über die wenig Interessanten kurz drüber und die Interessanteren dann doch. Mein Gott, ist da, also warst du mal auf der Werbung, ja, ich sag bewusst Werbung, auf der Webseite vom Giro, da ist ja wirklich so viel zugekleistert mit Werbung und auch alles in so rot, dunkelrot, orange, also boah, muss man schon hart im Nehmen sein bei der Seite. Ja, die erste Etappe wird um die Hauptstadt. Nee, das ist von Durazzo nach Tirana. Tirana, die Hauptstadt. Und in Tirana wird es dann einen Rundkurs geben, insgesamt 160 Kilometer lang. Ein Anstieg in der Mitte wird jetzt, ich glaube, das Feld ist heiß, jeder will gewinnen. Da wird es eine Sprintankunft geben.
Wäre ich mir nicht so sicher. Oh. Also da sind halt, ich finde schon, da sind drei Berge insgesamt drin. Ja. Und den zweiten und dritten Berg, das ist ein und derselbe, da fährt man nämlich auf einem Rundkurs. Ja. Jetzt 7 Kilometer mit 4,5% im Schnitt klingt dann erstmal recht harmlos, sage ich mal. Aber der hat halt auch einen Kilometer mit 8%, dieser Berg. Also die, sage ich mal, jetzt rein Flachlandsprinter werden wir da wahrscheinlich nicht vorne sehen, wenn dann eher schon so noch ein Fahrer von Typ Wout van Aert oder Mats Petersen.
Oder Mike
oder
Matthews,
Groves.
Oder, hätte man gesagt.
Ja, oder, ja klar, wenn es ein Team wirklich darauf anlegt, sage ich jetzt mal, an diesem ersten Tag schon richtig was auf die Straße legen zu wollen, dann könnte man da auch einen Großteil des Feldes auseinanderfahren. Weil von da oben geht's nur noch bergrunter ins Ziel.
Oder es wäre so ein Team, also denkst du jetzt schon so Richtung Klassement, vielleicht aber auch so eine perfekte Gelegenheit für so eins von diesen Wildcard-Teams, weißt du? Dass die seit Wochen und Monaten schon nur an diesen zwei Bergen trainieren und dass die wissen, wo sie schalten müssen, so gut kennen sie die Berge und sich wirklich darauf konzentrieren und dann gucken, ob sie da irgendwie einen Fahrer ins rosa Trikot bekommen, also die Chance ihres Lebens nutzen. Vielleicht auch, aber okay, du sagst, das ist schon zu schwer für. Dann muss ich aber mal von der Webseite, also die Webseite ist ja fast unnutzbar. Also ich glaube, das ist fast das erste Jahr, wo ich sage, dass ich zu Pro Cycling Stats gehe, anstatt dass ich, warte mal, ich bin hier gerade ganz kurz, ja, was ich hier, muss mal
also
kurz
ich würde
husten.
Sagen, diese,
erzähl du mal weiter, ich muss mal husten.
Diese erste Etappe ist sehr, sehr offen, also es können viele Szenarien eintreten, also es kann sowohl einen Sprint geben, wenn langsam gefahren wird, aus einer ganz großen Gruppe, es kann eine kleine Gruppe sprinten, es könnte auch sich ein Solist absetzen oder es könnte auch eine Mannschaft schon versuchen, am ersten Tag da das Feld komplett zu zerlegen an diesem Anstieg.
Aber das Gute daran ist ja, es ist viel möglich. Also ne, unberechenbarer erster Tag ist ja jetzt auch etwas nicht das Schlechteste.
Ja, man muss ja auch immer sehen, was auf dem Spiel noch steht. Nämlich du hast die Chance, einmalig vielleicht in deinem Leben das in das rosa Trikot reinzufahren.
Ja, absolut. Das Einzige, was mich gerade ärgert, dass ich ausnahmsweise morgen Mittag den Start schon miterleben könnte. Aber justament während der Zieldurchfahrt, wie viel Uhr ist die? Hier gibt's da auch ein Timetable, ne?
Nur das 17.15 Uhr oder so.
Ja, genau. Da ausgerechnet bin ich dann nicht zu Hause. Na, vielen Dank auch. Aber Vielleicht weißt du das, das muss ich jetzt mal direkt die Frage stellen. Wenn ich jetzt in so einem Auto sitze, ne? Also natürlich auf dem Beifahrersitz und nicht auf dem Fahrersitz, das ist ja klar. Und streame über die, was ist das hier, was wir nutzen, Discovery oder wie heißt der Sender? Ja, ne? Mhm. Wenn ich da jetzt so eine Stunde das Fernsehsignal streame, das ist da wahrscheinlich so datenmäßig optimiert. Ist da mein Monatsvolumen aufgebraucht oder hast du das mal ausprobiert?
Ich kenne deine vertraglichen Bedingungen nicht von deinem Mobiltelefon, von daher kann ich dir keine Auskunft geben.
Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt, aber fragen wir jetzt anders, wenn ich so eine halbe Stunde streame, ne, was würde ich dann an Daten verbrauchen?
Ich würde sagen, das hängt von dem Stream ab.
Ja, ja, jetzt so ein Discovery Plus Stream. Ich würde dich nicht
fragen.
Keine Ahnung, okay. Also ich werde diese Folge morgen Mittag veröffentlichen, wenn jemand es sofort hört und mir sofort Bescheid sagen. Weil ich habe schon relativ viel Daten, aber ich möchte ja jetzt auch nicht, wir haben gerade Anfang des Monats, ne? Also, schwierige Entscheidung. Vielleicht streame ich einfach mal eine Viertelstunde und rechne es dann hoch. Aber das wird, glaube ich, erst am nächsten Tag. Ach, wurscht. Ich sag's ja immer, wir brauchen einen deutschen Radiosender, der das Italienische überlegt. Ich wüsste auch, wie man sowas basteln kann, aber das wäre wahrscheinlich höchst illegal und deswegen mache ich es nicht. Zweiter Tag ist dann das erste
Zeitfahren.
Ich wollte jetzt sagen, Kräftemessen der Favoriten vielleicht schon, weil dort kann man sich nicht verstecken, es ist das Zeitfahren. Auch wahrscheinlich rund um Tirana dann, ne?
Ja.
Hauptstadt.
Ja. Also ein städtisches Zeitfahren ist natürlich dann auch immer so ein bisschen eine Sache mit so einigen Hindernissen, muss man mal schauen, wie das da ist, Kurven genau. Also kommt es ein bisschen auch auf die technischen Fähigkeiten an, kleiner Berg drin. Sollte jetzt aber nicht wirklich für größere Zeitunterschiede sorgen.
Also ich habe mir jetzt die Karte mal angeguckt, da sind schon mächtig viele, 1, 2, 3, sagen wir mal so 7 bis 10 90 Grad Kurven und mindestens 3 komplette U-Turns. Wird kein Spaß. Also für die richtigen Zeitfahrer ist es jetzt nicht unbedingt gemacht. Also es sieht hier so geradeaus und flach. Ja, aber es sind 13,7 Kilometer. Ich glaube nicht, dass der Giro da entschieden wird. Insofern kann man da entspannt rangehen. Interessant wird der dritte Tag. Entschuldige, ich möchte mich meinen Hörerinnen und Hörern erstmal entschuldigen. Wenn ich so zwischendurch auf einmal weg bin, dann liegt es einfach daran, dass ich euch nicht ins Ohr husten möchte. Das muss einfach mal kurz weg dann. Dritter Tag auch wieder 2 Berge, beziehungsweise ein langer, also ab Start geht es so lang gestreckt, nicht richtig steil, aber immer so ein bisschen bergauf, um dann einen Berg, was ist das, Kategorie 1 oder ist das Kategorie 2 Berg zu fahren? Ja. Dann geht es aber auch wieder bergab, Sprint, oder?
Nein, würde ich nicht sagen.
Nein?
Weil das ist,
wir widersprechen uns heute beide nur. Interessant.
Die schwierigste dieser 3 Etappen in Albanien, weil dieser Berg, wenn du den anguckst, der ist 40 Kilometer vor dem Ziel und hat fast 11 Kilometer mit fast 8% mittlerer Steigung. Halte ich für schwierig, dass da ein Sprinter mit drüber kommt, geschweige dann hinterher zurückkommt. Also da wird es, denke ich, genügend Interesse geben von verschiedenen Teams, das Rennen zumindest einigermaßen so schwer zu machen, wenn es nicht gerade die Gesamtklassement-Teams sind, um die reinen Sprinter da abzuhängen.
Okay, also ja, reine Sprinter nicht, aber jetzt, es wird jetzt auch kein Gesamt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt zu dem Zeitpunkt schon so 4, 5 Gesamtklassement-Fahrer, also ich glaube nicht, dass wir da sehen, dass Roglic irgendwie 2 Sekunden vor Bernal und vor Ayuso drüber fahren wird.
Es wäre ein bisschen was anderes, ja, da kommen wir später dazu, wenn vielleicht Pogacar bei der Rundfahrt dabei wäre.
Ja, der Bock hätte,
würde diese Etappe wahrscheinlich offensiver ausgefahren werden als mit dem jetzigen Fahrerfeld.
Ja, das denke ich genau so unterschreibe ich. Ruhetag, Montag, dann geht es am Dienstag weiter und dann ist man, ich wollte gerade schon fast sagen, am Festland angekommen, was für ein Schwachsinn. Dann ist man aber in Italien angekommen mit der Etappe 4, 5, 6, ich muss mir kurz die Fenster aufmachen, 7, das ist der Freitag, 8 und 9 und dann hat es wieder einen Ruhetag. Dann machen wir das mal im Block, würde ich sagen. Etappe Nummer 4, Dienstag, jetzt kann ich den Namen auch besser aussprechen, Alberobello nach Lecce, vermute ich. Also wenn du mir jetzt nochmal widersprichst, dass das eine Sprintankunft wird, dann werde ich traurig.
Nee, das ist ganz klar.
Okay.
Also, das ist eindeutig eine Sprint-Etappe.
Fürs Gesamtklassement der zweite Ruhetag auch genannt. Braucht man auch eigentlich nicht mehr dazu sagen, sind 190 Kilometer Topf eben. Ist das auch jetzt eigentlich, vielleicht erwähnen wir es an dem Punkt mal, irgendwo dieser Red Bull Kilometer? Ist der da auch jetzt jeden Tag drin?
Nee, ich meine, den gibt's nicht jeden Tag.
Okay. Das ist im Prinzip nochmal so eine Sprintankunft zwischendurch, wo es Gesamtklassement-Sekunden gibt und nicht die, also so richtig verstanden, sage ich ehrlich, gibt's, habe ich es nicht. Was ist der Unterschied zwischen einer Sprintwertung zwischendurch und diesem Red Bull Kilometer? Ist es nur Gesamtklassement-Sekunden, die man da gewinnen kann und versucht da das Ganze zu animieren?
Dann kannst du halt nochmal Zeitbonifikationen holen.
Was du bei der normalen Sprintwertung nicht machst, okay. Gut, glaubst du, das wird irgendeinen Einfluss haben? Ich befürchte mich.
Nein.
Genau, dann sind wir aller Meinung. Ich glaube auch, das macht gar nichts aus, außer dass Red Bull öfter genannt wird.
Ja.
Gut, ja, haben wir es auch abgehakt. Schön, wenn wir Themen auch schnell arbeiten können. Mal. Dann geht's am Mittwoch von Chedlie Messapica nach Matera. Ja, interessanter Tag, werden 150 Kilometer, das heißt nicht so lang, dadurch vielleicht ein bisschen animierter und hinten raus geht es so ab Kilometer, ich sag mal 112, 115 so ungefähr, eigentlich tendenziell immer bergauf, deswegen sage ich da auch, stimme ich dir zu, keine Sprintankunft. Was wird das? Das wird jetzt so ein Ausreißertag, oder?
Ich glaube eine Sprintankunft aus einer kleineren Gruppe.
Ja. So ein Matthews, wenn er da fahren würde, Tag. Oder damals der, wie heißt er? Nicht Contador, fuck, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Der Spanier, den du eben schon erwähnt hast.
Valverde,
genau.
Aber Matera hat auch mal John Degenkolb eine Giro-Etappe gewonnen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das sowas für ihn wäre. Ja, so Puncheure. Wo gehen wir jetzt hin? Dann geht es danach von Potenza, der Ort, der damals namensgebend für die gleichlautende Campagnolo-Gruppe war, nach Napoli. Ja.
Ne? Ja, die längste Etappe des Giros nach Neapel, 227 Kilometer, im ersten Teil schwer, im zweiten Teil leicht. Ich denke, das wird was für die Sprinter werden, aber auch die Klassementfahrer werden da, denke ich, aufpassen müssen, weil Neapel, städtisches Umfeld, viele Verkehrsinseln, Verkehrshindernisse, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und auch oft rutschige Straßen in der Gegend in Süditalien. Wenn es da mal regnet, wollen wir nicht hoffen für die Fahrer.
Ja. Und auch nicht die besten Straßen, also zumindest da, wo ich da in den Abruzzen unterwegs war. Wie gesagt, man wollte mir damals kein Rennrad leihen, weil man gesagt hat, nee, hier leiht kein Rennrad, was ist, wenn sie auf den Straßen beim Rennrad fahren? Dann sind wir schon bei Freitag, dem 16. Mai, Etappe Nummer 7 von Castel di Sangro nach Tagliacozzo, so würde ich es nennen. Naja, und an diesem Freitag meint man es wieder nicht gut mit mir, weil die entscheidenden Kilometer werden wieder gefahren zu einer Zeit, wo ich nicht da bin. Und das wäre jetzt die erste Bergankunft, wo man dann schon sich überlegt, da könnte man zumindest schon mal so ein bisschen mal draufdrücken, um anzutesten. Vor allen Dingen,
irgendwann
muss man ja
mal anfangen. 3 Kilometer im Prinzip, ja, sind da richtig schwer bei dieser Etappe. Und zwischendrin auch dieser Monte Urano, der ist zwar schon nach 70 Kilometern, aber wenn du den mal anguckst, 4,5 Kilometer mit fast 10% im Durchschnitt. Also da wird schon ordentlich ausgesiebt, sage ich mal, auf der Etappe und hinten raus, ja, vielleicht kommt ein bisschen drauf an, wie die Etappe gefahren wird, aber auf jeden Fall die letzten 3 Kilometer werden sehr spannend.
Ja, und auch vorher schon, finde ich, also dieser gesamte Anstieg, also du sagst richtig, die letzten 3 sind da mal richtig schwer, aber die davor, es sind ja auch fast 12 Kilometer, die es auch schon bergauf geht mit 5,5, 6%. Ne, also so ganz ohne, würde ich jetzt sagen, ist dieser Berg dann auch nicht unbedingt. Also uns könnte man da schon kaputt fahren. Also wahrscheinlich jeder in dem Feld würde uns an der Stelle kaputt fahren, aber ich weiß nicht. Also Ich behaupte jetzt nicht, dass an dem Tag der Giro entschieden wird, aber eben hast du es mal sehr schön gesagt, ne? Wenn ein Pogacar dabei wäre, könnte man sich schon denken, dass da mal eine Attacke gefahren wird. Oder vielleicht auch ein Evenepoel. Aber so, das gehen wir vielleicht aber gleich bei den Fahrern an, dass wir, glaube ich, da auch einer Meinung sind, dass das vielleicht auch ein eher konservativ gefahrenes Ding wird. Ja, der Samstag wird dann von Giulianova nach Castel Raimondo. Vielleicht. Komisches Ding. Sehr, also ich sehe jetzt hier noch, ich sehe nirgendwo die genauen Informationen, aber es würde für mich nicht wundern, wenn er sehr viele Höhenmeter hat. Du hast das bei Pro Cycling Stats, ist es meistens angegeben, ne? Also sehr viele Höhenmeter wird das Ding haben, aber komisch verteilt und es ist halt nie, es wirkt auf mich so ein bisschen, als wäre es nie ruhig an dem Tag. Also ne, immer mal wieder hier ein Anstieg und auch immer entweder geht's rauf oder runter, aber bis jetzt auf die vielleicht ersten 20, 30 Kilometer nie so richtig flach.
Ja, so quer durch den Apennin immer hin und her. Also von daher ist das schon eine Etappe, die viele Möglichkeiten bietet, sage ich mal. Gerade an diesem Monte Lago-Anstieg dann nochmal 5,5 Kilometer mit 7%. So 40 Kilometer vor dem Ziel und im Finale drin auch so viele kleine Wellen. Also das ist entweder was für eine Fluchtgruppe oder für ja einen explosiven Fahrer, einen Puncheur im Finale, ja, der sich da absetzt.
Ich bin da bei dir, ich glaube auch so eine Fluchtgruppe. Nächster Tag ist dann der Sonntag und da finde ich, ist ein bisschen schade zumindest, deutet sich das jetzt in den ersten zwei Wochenenden an, auch eigentlich so eine Etappe, wo ich sage, boah, unter der Woche wäre die vielleicht besser aufgehoben. Also wird die
so. Das ist ja eine, also die finde ich die fast die spannendste Etappe dieses Giros.
Was? Was übersehe ich da? Also hilf mir auf die Sprünge.
Das ist
warte,
ja
sag mal, die... sag mal erstmal nichts. Also wir fahren vom Osten in den Westen. Also wir fahren jetzt auch nicht am Meer entlang wegen irgendwelchen Windkanten. So. Dann haben wir geht's völlig flach rein und haben bei Kilometer 50 den schwersten Anstieg. Ah, okay, jetzt sehe ich warum. Jetzt verstehe ich's, glaube ich, zumindest. Okay, bei Kilometer 50 gibt's einen Dreieranstieg, nicht die Welt. Bei Kilometer 150 gibt's einen Viereranstieg, okay, auch nicht die Welt. Aber wahrscheinlich sind diese grauen Passagen die Gravel-Passagen.
Genau, das ist die Mini-Ausgabe der Strade Bianca, wenn man es ganz hoch pushen will. Also es gibt da einige Passagen, die auch bei Strade Bianca gefahren wird, wie zum Beispiel dieser Colle Pinzuto, der recht berühmt ist von dem Rennen. Und ja, die hat man da auch eingebaut in diesem Jahr. Ich glaube, es sind um die 25 Kilometer oder so.
Fast sogar ein bisschen mehr. Also über den Daumen gepeilt.
Ja. Von daher wird das extrem spannend oder für die Klassementfahrer ist der Tag natürlich oder beziehungsweise die Teams und die Mechaniker der Horror, weil die natürlich Angst davor haben, dass da irgendwie was passiert und beim Material irgendwie alle Unabwägbarkeiten beachten müssen. Ja, aber ich bin da sehr gespannt auf den Tag.
Ich hätte beim Namen ja auch schon drauf kommen können. Ich habe ausnahmsweise mal nicht gesagt, von wo nach wo, von Gubbio nach Siena. Siena hätte ich dann vielleicht doch nochmal drauf deuten können. Ja, okay, ich habe es jetzt nur auf der Karte gesehen und das Profil und habe nicht richtig interpretiert, was diese grauen, was diese Unterscheidung bei den Technical, bei der Karte zu bedeuten hat. Okay. Und dann nach Siena rein natürlich auch immer ein großer. Ist das die Tradition, ist das auch die Anfahrt? Ja, gut. Hast recht. Hat sich den Sonntag verdient. Habe ich Bullshit
erzählt. Sind sogar 29 Kilometer über Schott.
Ja. Ich hatte eben nur überflogen, wollte aber nicht widersprechen, ohne nicht hundertprozentig sicher zu sein. Insofern, ja, das, stimmt. Sind damit zwei Wochen rum. Mein Fazit bisher, ein bisschen wenig richtige Berge. Also mit der Etappe jetzt haben sie bei mir ein bisschen was rausgeholt, weil ehrlich gesagt, bis dato war ich ein bisschen underwhelmed. Gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Wochennumero, warte mal, sind wir jetzt in der dritten Woche schon?
Nee. Nein, in der zweiten Woche.
In der zweiten Woche, ja, erst okay. Von Lucca nach Pisa, Pisa Tudor, ITT, also Einzelzeitfahren. auch wieder unter 30 Kilometer, was sind das, 28,6, topflach auf der Strecke, auf der Karte, deutlich weniger Schwierigkeiten als beim ersten Zeitfahren, das heißt, jetzt sollte sich schon irgendwie so, also wenn man, da kann man schon ernsthaft daran gehen als Gesamtklassement-Favorit. Und nach dem Ruhetag, vielleicht am Tag vorher auch nochmal ein bisschen vorbereiten aufs Zeitfahren, ein bisschen statt dem traditionellen Ausfahren, ein bisschen auf der Zeitmaschine unterwegs sein, wird vermutlich ein hochklassiges Zeitfahren werden.
Ja, das ist dann aber wirklich ein Zeitfahren für die Zeitfahrspezialisten. Also da gibt es jetzt nicht so viele technische Schwierigkeiten oder Kurven wie in dem Zeitfahren in Tirana, dem ersten. Von daher ist es A, was für die Zeitfahrspezialisten und B, völlig richtig, wenn die Klassementfahrer da die guten Zeitfahrer im Verhältnis zu den weniger guten Zeitfahrern mehr Zeit rausfahren können als bei diesem ersten Zeitfahren. Und es wird schöne Bilder geben, wenn sie da direkt vor dem schiefen Turm ankommen.
Ah, okay. Ja. Pisa Tutto. Ja, ich weiß noch nicht, also könnte noch mal so 10 Kilometerchen länger sein für die richtigen Zeitfahrspezialisten, oder? Ich finde diese
schon,
Tendenz,
ja.
Die Tendenz zu Zeitfahren deutlich, also so unter, immer so, wie viel ist das jetzt? Das sind 30 Kilometer, sagen wir mal. Das wird doch jetzt abgefrühstückt in 37 Minuten. Und so ein Zeitfahren von einer Stunde immer finde ich, also ich finde so eine Stunde gehört da irgendwie schon dazu. Finde ich ein bisschen.
Ja, aber du möchtest ja als Veranstalter nicht das Rennen zu unspannend machen, wenn so große Zeitabstände da sind.
Ja, also, aber ich bin ja hier nicht der Veranstalter, ich bin ja der Fan. Ich muss ja nicht die Position des Veranstalters verstehen. Ich kann ja,
aber
meine,
auch als Fan möchtest du ja nicht, dass, weiß ich nicht, Primoz Roglic nach dem zweiten Zeitfahren schon 5 Minuten vorne ist.
Ah, da ich weiß, dass Primoz Roglic mit immer Garant für asphaltbetonte Kontakte ist, wäre das jetzt mein geringeres Problem. Wenn man ein Pogacar bei der Tour de France nach dem zweiten Zeitfahren 25 Minuten Vorsprung hat, damit hätte ich ein Problem, aber beim Roglic nicht. Nee, ja, kann ich verstehen. Also natürlich, aus der Sicht des Veranstalters möchte man nicht zu einem frühen Zeitpunkt schon einen Vorsprung haben, aber ich mag das schon. Und wo als bei so Rundfahrten kriegt man denn Zeitfahren geboten? Sonst ja nirgendwo. Also außer Olympia-Weltmeisterschaft.
Nur bei kleineren Rundfahrten gibt es ja auch noch überall.
Ja, aber die sind ja, guck dir. Ja, okay. Nach dem Zeitfahren, Via Reggio nach Castelnuovo Nemonti. Wunderschöne Namen. Auch wieder ein interessantes Ding von der Etappenführung, beziehungsweise vor allen Dingen von dem Höhenprofil.
Ja, ist eine richtig schwere Etappe, muss man sagen. Also im ersten Teil einfach, bis zu Kilometer 80, also fast flach. Und dann kommt so ein richtiger Hammerberg, der zwischendurch einen Kilometer mit fast 20% hat. Dieser Alpe San Pellegrino. Und dann geht's eigentlich nur noch rauf und runter im Finale, auch wenn es nicht die ganz, ganz schweren Berge sind. Zum Schluss ein Zweitkategorieberg, nochmal 6 Kilometer, 6%. Interessanter Tag, wenn sich früh eine Ausreißergruppe absetzt, dann wird es ein Sieg aus einer Ausreißergruppe und ansonsten, ja, schwierig einzuschätzen.
Ja, das wird, glaube ich, ein Tag, wo man wirklich so diese Uhr eigentlich andauernd eingeblendet haben möchte, wie groß der Abstand ist, ne? Ich finde auch die ich finde auch, das wird ein Tag, ohne jetzt irgendwas zu mutmaßen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Fahrer hinterher sagen werden, boah, man konnte wirklich keinen Tag, keine Sekunde entspannen, weil diese Abfahrt von dem ersten, von dem San Pellegrino, das sind ja auch von 90 Kilometer auf 135 Kilometer, also sehe ich das gerade richtig? Na, sagen wir mal ungefähr 40 Kilometer Abfahrt.
Das muss ja, aber auch keine richtige Abfahrt zwischendurch, also eher so leicht abfallend.
Ja, aber dann fährst du ja auch nicht mit den in Anführungszeichen normalen 40 bis 50 km/h, sondern dann fährst du halt auch 60, 70 km/h an den Stellen, ne? Und das erfordert ja auch ein viel größeres Maß an Konzentration.
Absolut.
Und, ich möchte nicht diese 40, also doch, ich jetzt auf einer gesperrten Straße, nicht in einem Peloton und nicht auf Terror druckfahrend, kann ich mir schon vorstellen, die 40 Kilometer da runter zu brettern, aber in deren Situation schon einigermaßen unschön. Ich bin gespannt, ich hoffe, es geht gut. Das ist ja immer noch meine große Sorge. Ja, und interessanter Tag. Also ich bin da auch bei dir, Ausreißer werden da wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen. Genauso wie am nächsten Tag meiner Meinung nach die Sprinter auf ihre Kosten kommen. Bei Modena nach Viadana, Oglio Po, also das heißt wahrscheinlich irgendwie Po-Delta oder irgendwie am Po-Fluss oder was soll das? Naja.
Jupp, Genau, also bin ich voll deiner Meinung,
Ah.
das ist eine Etappe für die Sprinter, auch wenn es da im ersten, ja, im ersten, in der ersten Hälfte der Etappe ein bisschen rauf und runter geht, aber das werden die sich meiner Meinung nach nicht entgehen lassen.
Vor allen Dingen, weil es ja auch nicht so viele gibt auf dem Papier. Ne? Also dann willst du die sich, die Gelegenheit, die sich bieten, ja schon dann nutzen. Revico nach Vicenza wird der nächste Tag. Ich denke mal, da wird derjenige, der am Tag vorher Zweiter geworden ist, sich revanchieren wollen. 180 Kilometer. Und ich glaube, der Topf eben ist dafür erfunden worden. Zwei kleine Anstiege zwischendurch. Ganz am Ende wird der finale Kilometer wahrscheinlich, geht's nochmal hoch. Oh, sogar 10%. Liege ich dafür vielleicht falsch mit meiner Sprintaussage?
Jein, also es kann schon einen Sprint geben, aber es ist ein anderer Typ von Sprinter gefragt als auf der Etappe zuvor. Also da kann halt kein Olaf Koy gewinnen, sondern vielleicht eher ein Mats Pedersen.
Mhm. Ja, also es sind wirklich, der letzte Kilometer sind ein erstes Stück noch 2% und dann 10%. Wird spannend. Also wird wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, schön anzuschauen sein. So ein bisschen Mauer von Hui-Style vielleicht. Treviso nach Nova Gorki. Nee, Nova Gorica Gorizia. Ja, ich sag mal so, aller guten Dinge sind drei. Da ist auch wieder ein Tag. Es wirkt ein bisschen so, als würde man den Gesamtklassementfahrern so eine Ruhephase zwischendurch geben wollen. Wo man dann sagt, ey, an den Tagen könnt ihr ein bisschen durchatmen. Wobei ich auch da wieder sage, ne, Freitag, Samstag, zwei solche, also das hier am Samstag gibt den Leuten doch ein bisschen was.
Ja, aber es ist die das dritte Land, was man durchquert dann schon, weil die Etappe endet in Slowenien.
Okay.
Man fährt da in die Grenzstadt rein, Nova Gorica, und ja, da wollte man wohl seitens des Veranstalters den Fahrern ein bisschen Tribut auch zollen aus Slowenien, die in den letzten Jahren doch den Giro auch geprägt haben.
Ah, okay. Ja, das stimmt, dass da manch einer da was geprägt hat. Ah, schöne Information. War mir nicht bewusst. Wo sind wir? Wir sind dann am Sonntag von Fiume Veneto nach Asiago, und also für die letzten, wie viele Kilometer sind es? 15, 35. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal 35 Kilometer auf einem Plateau gefahren wurde, wie das überhaupt geht. Oder wie funktioniert das? Ich finde das bemerkenswert. Oder ist der Maßstab meiner Karte so verschoben, dass es einfach alles eigentlich mehr oder minder
flach ist? Nee, da liegst du völlig richtig. Also im Prinzip den letzten, ja, was sind das, fast 35, 40 Kilometer werden auf ungefähr 1000 Metern Höhe gefahren. Immer so Pi mal Daumen, minus ein paar Meter, plus minus ein paar Meter. Man ist da auf diesem Bergrücken des Monte Grappa unterwegs. Und der Monte Grappa selbst, also einer der, ja, sag ich mal, gigantischsten Anstiege, die wir hier in Europa haben, 25 Kilometer mit 6%, ist aber etwas verschenkt, finde ich, früh in der Etappe drin. Bei Kilometer 130 ist man da schon auf dem Gipfel, also noch rund 100 Kilometer bis ins Ziel. Von da gibt dann noch einen weiteren Anstieg nach der zweiten Kategorie mit 16 Kilometern, 5%, und dann, wie du schon sagst, auf diesem Hochplateau. Schwierig irgendwie, ja, zu sagen, was passiert da jetzt. Ich vermute, eine Ausreißergruppe wird sich an dem Tag durchsetzen. Für die Klassementfahrer ist es dann doch schwierig, da irgendwie alles auseinanderzufahren, und da müsstest du viel zu viel investieren hinten raus auf diesen letzten, ja, 30 mehr oder weniger ebenen Kilometern.
Aber ich frage mich gerade so, also klingt blöd, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber wie geografisch oder so, wie es sich da darstellt. Weil es muss ja eine Fläche geben, die es möglich macht, 35 Kilometer auf dieser Höhe zu fahren, und das jetzt irgendwo, ja, mitten in Italien. Das erscheint mir jetzt landschaftlich irgendwie, und das ist ja jetzt auch ganz in der Nähe von einem Fluss. Also fahren die da irgendwie so einen Bergkamm die ganze Zeit oben an den Bergen entlang, oder ist das so eine Bergstraße? Finde ich ganz, also echt interessant. Jetzt so, muss ich mir mal genauer angucken. Monte Grappa.
Naja, das ist ja im Prinzip so dieses Hochplateau rund um den Monte Grappa. Also da kannst du oben schon relativ lange irgendwie auf einer gewissen Höhe fahren.
Ja, offensichtlich. Interessant. Also war mir noch nicht bewusst, aber ich bin ja auch kein Kind der Berge. Insofern ist das ja okay. Ja, ich würde auch im ersten Moment darauf tippen, dass das eine Geschichte ist, wo man mit einer Ausreißergruppe rechnen kann. Alleine, je nachdem, also wenn die am ersten Berg werden ja, das wäre ja so ein bisschen das Drehbuch des Tages, am ersten Berg wegfahren, dann in der Abfahrt noch ein bisschen Zeit rausholen, im Flachen gut zusammenarbeiten, dann am zweiten Berg nochmal den Abstand halten und dann, ich glaube, es ist einfach ein sehr animierter Tag mit sehr viel hin und her, sehr viel Gruppen. Ich glaube auch, dass das nur sehr, sehr schwierig zusammenzuhalten ist. Entweder zusammenzuhalten oder wieder zusammenzuführen. Deswegen, ja, Ausreißergruppe durchaus realistisch. Ist natürlich auch immer die Frage, da kommt man ja jetzt langsam schon mal in die Phase, wo das Gesamtklassement gemacht wird. Wie es da aussieht, ne? Also wer hat welche Aktien wo drin und muss vielleicht auch abliefern. Aber das jetzt schon abzuschätzen, das erscheint uns, glaube ich, beiden sehr, sehr schwierig. An Ruhetag und am Dienstag geht es dann weiter nach Piazzolla in die letzte Woche. Piazzolla sul Brenta nach San Valentino. Ja, das ist eher schon so der Giro, wie ich ihn mir vorstelle, muss ich sagen.
Ja, das ist die erste richtig schwere Bergankunft, sag ich mal. Am Ende 18 Kilometer mit was sind das? 6%.
Vielen Prozenten.
6% und man muss halt sehen, der Anstieg hat zwischendurch zwei kleine Abfahrten auch noch drin. Also ist es ein bisschen verzerrt. Nichtsdestotrotz, die zwei Erstkategorieberge davor und der Zweitkategorieberg werden dafür sorgen, dass auch am Schlussanstieg nur noch eine Gruppe von die Favoritengruppe plus ein paar Helfer zusammen ist und spätestens dort wird man sehen können, man wird auf den anderen Etappen schon sehen können, wer den Giro nicht gewinnt, aber da wird man sehen können, wer ihn gewinnen kann.
Ich glaube auch, dass das der erste, also ab, klingt jetzt hart zu sagen, ab der Etappe 16, aber ab Etappe 16 geht der Giro richtig los für mich, finde ich. Also das vorher gucke ich mir auch alles gerne an, aber ab dann wird es spannend. Vor allen Dingen denke ich auch, dass man diesen Tag definitiv in Kombination mit dem nächsten Tag schon sehen muss, weil dort, also ne, Etappe Nummer 16, nochmal 203 Kilometer, auch nicht gerade kurz, also ist jetzt auch, finde ich heutzutage, Entschuldigung, im Sinne der Regeneration auf den nächsten Tag, ne, da hat man vielleicht 2-3 Stunden weniger und am nächsten Tag geht's dann 155 Kilometer, na, zwar nur, in Anführungszeichen, aber der Passo del Tonale, du wirst ihn wahrscheinlich besser kennen als ich, und der Mortirolo, das sind dann auch wieder Bretter.
Der Mortirolo, ja, berühmt und gefürchtet, auch wenn er in diesem Jahr, sag ich mal, von der leichteren Seite dann wahrscheinlich gefahren wird. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr schwerer Berg, 13 Kilometer, 8%. Auch hier, ähnlich wie der Monte Grappa, mitten in der Etappe noch gut, was sind es fast, ja, so um die 50 Kilometer bis ins Ziel von da oben und leicht ansteigend fährt man dann hinterher dieses Tal nach Bormio hoch. Wer das kennt, weiß, dass es auf der Karte nicht so heftig aussieht, aber extrem fordernd ist. Aber nichtsdestotrotz, da wird jetzt keiner der Klassementfahrer das Feld auseinandernehmen. Ich glaube, das ist auch wieder eine klassische Etappe für eine Ausreißergruppe mit bergfesten Fahrern, die den Sieg unter sich ausmachen.
Aber die Etappe wird einfach, behaupte ich mal, einfach sehr müde machen. Also weißt du, du bist jetzt bei Etappe 17 und irgendwann geht es ja jetzt auch, fängt es jetzt an, selbst dem besten Fahrer wird er langsam müde und das ist jetzt vielleicht ein Umgang, aber es geht einfach die ersten 70 Kilometer nahezu nonstop bergauf. Also das macht dich ja auch im Kopf mürbe. Also mich zumindest. Also es würde mich ja sogar, dann würde ich sogar mit dem Auto mürbe sein, wenn ich da hochfahren würde. Was die nächste Etappe jetzt, also nachdem jetzt die zwei komplett zerstörenden Bergetappen waren, sagen sich die Sprinter, super, endlich können wir mal wieder sprinten. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr müder Tag, oder? Ich glaube, das wird dieser Pummeltag.
Schwierig einzuschätzen. Etappe 18 von Morbegno nach Cesano Maderno. Im ersten Teil, sage ich mal, die erste Hälfte der Etappe ist doch schon einigermaßen anspruchsvoll. Mit einmal zweite Kategorie, zweimal dritte Kategorie. Kann sein, dass sich deine Fluchtgruppe so entscheidend absetzen kann, dass sie so einen großen Vorsprung hat, dass sie hinten raus von den Sprintermannschaften nicht mehr eingeholt werden kann.
Das auch, aber dann werden die auch mit einem Vorsprung, also dann gucken, dann wird man relativ früh schon gucken, dass dann nur Fahrer sind, die schon eine Stunde Rückstand haben. Ich glaube, das wird ein Bummeltag. Also und es sei auch jedem gegönnt. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Auf jeden Fall.
Das sowieso, ja. Ich sehe gerade, man fährt hier auch unweit des Koma-Sees die ganze Zeit mehr oder weniger da in der Präriferie rum. Von daher lädt das ein bisschen ein, da vielleicht auch die Aussicht zu genießen.
Ja, wie gesagt, es ist jedem gegönnt. Und dann folgt der letzte Dreiklang. Also, Etappen von am Freitag, wir sind mittlerweile beim 30. Mai. Würde ich jetzt, würdest mich ansprechen, würdest sagen, sag mal, hast du morgen Bock, eine Runde Fahrrad zu fahren? Hier ist der Track. Würde ich sagen, lass uns was anderes fahren. Nee, ich würde sagen, ja klar, gerne, machen wir, aber plan nichts mehr für übermorgen ein und vor allen Dingen an dem Tag auch nichts mehr. Das ist schon eine Etappe, wie wir sie mögen, oder? Wie viele Berge sind es jetzt? Erste Kategorie, dritte Kategorie, 3, 1, 1, 1, 2.
Einmal dritte Kategorie, dreimal erste Kategorie, einmal zweite Kategorie. Das auf 166 Kilometer von Biella nach Champoluc. Das ist, meine ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, da im Austertal. Richtig, richtig schwere Berge da auch. Gerade wenn man diesen ersten oder den letzten Erstkategorieberg, den Col du Joux, anschaut. 15 Kilometer mit 7% mittlerer Steigung. Und von da geht's im Prinzip so nochmal auf einen Dach rauf, der Zweitkategorieberg dann nochmal 9,5 Kilometer mit 5%, ist jetzt zwar nicht die Hammersteigung, aber auch da ist es einfach so, dass die Masse der Berge an dem Tag die Fahrer sehr müde machen wird.
Ja, so die Anzahl der gefahrenen Kilometer, die man bergauf fährt, also würde ich abends gerne ein Sauerstoffzelt in Anspruch nehmen. Und am nächsten Tag geht es ja dann eigentlich, ich will nicht sagen genauso weiter, aber zumindest geht es so weiter, dass ich sagen würde, wenn an dem Tag noch 2, 3 Leute im Gesamtklassement nah beieinander sind, ist das wirklich eine Etappe hoch zum Finistrier vor allen Dingen, danach nochmal eine Abfahrt und dann, also das kann nur, wie gesagt, vorausgesetzt es sind 2, 3 Leute in der Gesamtwertung nah beieinander, kann das nur ein Festtag werden.
Ja, das ist die entscheidende Etappe des Giros. Also falls es gerade noch nicht entschieden ist, wird es am Colle delle Finestre entschieden. Das meine ich auch mit über 2000 Metern der einzige Berg in der Kategorie. Also deine Bedenken sind da an einem, glaube ich, geringem an einem Ort mit geringem Risiko angesiedelt.
So unangebracht wie selten zuvor.
Dass da großartig Berge gestrichen werden, aber man weiß ja nie. Ja. Wir wollen es nicht beschreien.
Eben, nicht drüber sprechen.
Es wird Colle delle Finestre hat schon viele Geschichten geschrieben, die meisten erinnern sich wahrscheinlich an die von Chris Froome. Bin gespannt, mal in diesem Jahr ein ähnliches Solo sehen. Ich vermute fast nicht, zumal die Etappe hinterher auch ganz anders verläuft als die von 2018.
Interessant, dass dieser Red Bull Kilometer dann auch auf dem Finistre so, ich sag mal, nach 80% des Anstieges kommt. Bin ich gespannt, ob es, also wenn überhaupt, dann wird es da was bewirken oder wird es etwas machen, ne? Dass man sagt, okay, wenn ich schon attackiere, dann attackiere ich wenigstens da, um mir das mitzunehmen. Ne? Das könnte jetzt nochmal, also auf irgendwelchen Flachetappen halte ich da nicht von, aber hier könnte es zumindest ein animierendes Element sein. Das würde ich, also ich halte auch nichts davon grundsätzlich, aber wenn schon, dann auch gerne da. Ja, und dann kommt man an und dann ist man am nächsten Tag in Rom und muss ja eigentlich nur nochmal ein bisschen Zeitfahren machen. Also ist jetzt nicht, ne, also, oder warte, nee, das ist, Quatsch, ist ja gar kein Zeitfahren.
Nein, es ist eine Massenstartetappe, aber auch da können wir wieder den Bogen zum Anfang der Sendung spannen. Es ist nämlich die Papstetappe, also neutralisierter Start im Vatikan und dann.
Kommt der da runter und sagt dann Tag zusammen oder Hello People? Hallo, Folks.
Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall von den Veranstaltern ausgerufen worden, dass diese Etappe zu Ehren des Papstes.
Leo heißt der Neue. Leo, der, ich glaube, 14.
Nee, zu Ehren des Alten.
Ach so, oh, Entschuldigung, Franziskus, wollte ich nicht so nahe treten. Ach,
ja, was ist denn jetzt? Hat er auch durchaus Berührungspunkte mit dem Radsport gehabt. Hat auch einige Radsportler mal empfangen, wenn ich mich richtig entsinnen kann, hat Egan Bernal ihm auch mal ein Pinarello geschenkt.
Och, Ob das, wenn es nicht die richtige Größe war, ich hätte hier noch Verwendung dafür. Okay, ja, das ist war mir neu. Ich habe hier noch rumherum, aber das da. Ja, aber ich habe eben kurz gelesen, nachdem ich das, er spricht auch Italienisch, Spanisch, natürlich Englisch und was war es noch? Noch irgendeine Sprache? Also ist ja sprachgewandt. Der neue, also der alte, wird jetzt nicht mehr so sich melden. Interessante Frage. Also ich finde es gerade ein bisschen doof, muss ich gestehen, dass diese Red Bull-Geschichte auch noch am letzten Tag ist. Man stelle sich nur vor, was passieren würde, wenn irgendwie die, wenn es jetzt zum Gesamtklassement, also wenn jetzt, keine Ahnung, Fahrer A 3 Sekunden vor Fahrer B liegt und es beim Red Bull Sprint, dann die, aber ja klar, der kann sich auch hinterher wieder die Gesamtklassement, die Sekunden hinten beim Spiel Sprintankunft dann holen. Ja, am letzten Tag hätte ich das rausgelassen, aber nun ja, was habe ich schon zu sagen? Gut, und wer ist dann im rosa Trikot? Kannst du ja jetzt direkt mal raushauen.
Schwierig zu sagen, beziehungsweise wenn man jetzt die Ausgangslage vor dem Giro nimmt, haben wir zwei Top-Favoriten. Das ist zum einen Primoz Roglic und das ist zum anderen Juan Ayuso, die so ein bisschen über allen stehen,
ja.
Würde ich sagen. Und wenn jetzt keiner von den beiden ein größeres Problem hat, also stürzt oder Formkrise sonst irgendwie was hat, dann werden die beiden, schätze ich, den Giro-Sieg unter sich ausmachen.
Und beide haben ja auch noch jemanden im Team jeweils, der in der Hinterhand mindestens einen, wenn nicht sogar zwei. Ich will nicht sagen, also ich finde dieses Wort Adjutant in dem Zusammenhang echt doof, aber es gibt ja auch noch immer so Leute, die einspringen können. Also man hat bei Red Bull hat man Martinez, mit Sicherheit ein Fahrer, der auch Klasse hat, um sowas vielleicht.
Ja, war Zweiter des Giro und dann haben sie noch einen Giro-Sieger dabei, Jai Hindley.
Jai Hindley, genau, das wäre der nächste, den ich gewesen hätte. Ne? Also die beiden sind ja dann auch noch Leute, die einspringen können. Und ich sag mal, in anderen Teams, da wäre jetzt ein Del Toro vielleicht auch der Kapitän. Oder und ein Yates ist natürlich auch ein Name, den man immer in den Hut werfen kann. Also ich weiß, ich will jetzt nicht Yates in den Hut werfen, aber es sind im Prinzip insgesamt 6 Kapitäne auf diese 2 Teams alleine verteilt.
Absolut.
Also
die werden schon extrem dominant sein, was das angeht. Also wenn man sich die Besetzung der Mannschaften anguckt, dann sind es die beiden stärksten Teams auch für die Gesamtwertung.
Ja. Wen nehmen wir, also machen wir am Ende mal die Frage, wer jetzt gewinnt. Also weil ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, obwohl manchmal hast du mich immer noch in den ganzen Teams-Besprechungen so ein bisschen verunsichert, beziehungsweise auf ein neues Pferd gesetzt. Wir brauchen ja nicht alle Namen durchgehen, aber wen hast du denn sonst noch so auf der Rechnung? Also ich werfe mal den ersten Namen, werfe ich raus. Und aus absoluter Sympathie für den Fahrer, für das Team und für alles ist es natürlich Richard Carapaz, der im schönen, diesmal etwas weiß angehauchten Trikot von Education First fahren wird. Absoluter Sympath, absolut erfahren mit 31 Jahren zwar erst, aber irgendwie wirkt er für mich schon viel, viel älter. Aber das hatten wir ja schon mehrfach, dass die Südamerikaner eigentlich älter sind, als sie Jahreszahlen haben. Bergtrikot der Tour de France, das heißt, er ist für die Berge gewappnet. Gewinner, Etappensieger, 3 Etappen vom Giro, 3 Etappen Vuelta, Tour de Suisse gewonnen, Gesamtklassement Italien 2019. Warum soll er es nicht machen? Sag mir mal, warum er nicht mein Favorit sein soll.
Weil er in letzter Zeit, nicht mehr die ganz großen Ergebnisse im Gesamtklassement eingefahren hat, beziehungsweise das auch teilweise gar nicht mehr sein Domizil war, sondern bei der letzten Tour de France hat er sich ja auf Etappenjagd und das Bergtrikot fokussiert. Mhm. Bei der Vuelta war dann 4. klar, aber ja,
das wollte ich mich gerade in Ruhe reinwerfen.
Ja, aber letztens war auch da nicht unbedingt in der Lage, jetzt mit den Allerbesten dann zu fahren.
Okay, also Carapaz sagst du nicht, es ist übrigens, das kann ich jetzt schon verkünden, mit seinem Mannschaftskollegen Georg Steinhauser, der für mich vielleicht einer der Aspiranten auf das Podium zumindest des Jugendtrikots sein könnte. Ayuso ist da natürlich ganz weit vorne, Del Toro ist da ganz weit vorne, klar. Und Igor Arrieta ist doch auch noch, war nicht auch so ein Kandidat dafür?
Würde ich ja nicht sagen.
Okay, dann habe ich den jetzt gerade verwechselt. Aber Steinhauser, sagen wir mal so, wenn er in die Top 5 des weißen Trikots kommt, sind wir, glaube ich, auch schon alle glücklich. Okay.
Oder wieder eine Etappe gewinnt.
Ja, oder absolut. Also das hat er letztes Jahr ja, glaube ich, auch, ne, ein paar Mal. Also das war doch die Etappe, wo er ohne Powermeter und ohne Puls gemessen gefahren ist, um noch Gewicht einzusparen.
Wo der Vater kommentiert hat. Wo der Vater kommentiert hat.
Ah ja, stimmt. Boah, fällt mir gerade ein, habe ich in einem ganz anderen Podcast gehört. Wer kommentiert? Es gibt doch jetzt so einen Club Giro irgendwie auch bei Eurosport.
Den Veloclub, den gibt es ja aber schon länger.
Ja. Aber mit einem neuen Kommentator, wer war das denn? So irgendwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe.
Ist mir auch untergekommen, dass es da einen neuen Moderator gibt.
Ja.
Aber
so
auch. Wie heißt da noch? Holger Speckhahn.
Ja, Holger Speckhahn, genau. Und ich habe mich ganz, also ich habe das in einem, ich höre so einen Podcast, der so sich mit Medien beschäftigt. Und da war der, wurde das komischerweise thematisiert. Ich weiß gar nicht warum. Und da habe ich mich gefragt, was, die, also ehemaliger, das wollte ich die ganze Zeit nachgucken, jetzt mache ich es halt jetzt. Top of the Pops, MTV. Also.
Und Berufsgolfer.
Ja, genau, hat sein Geld mit Golf teilweise verdient. Also das war jetzt seine Sport-Connection. Und Eishockey, Basketball. Aber warum macht er das jetzt? Also ich meine, ist doch schön. Ich finde es schön, dass es die Veranstaltung gibt. Und ich lasse mich jetzt, ich gehe da jetzt auch erstmal rein und lasse mich überraschen. Aber Holger Speckhahn? Komisch. Naja, egal. Wie sind wir jetzt dahin abgebogen? Ach ja, weil Steinhaus Papa da zu Gast war, als sein Junior gewonnen hat. Das war war die Abbiegung, die wir da genommen haben.
Genau.
Ja, okay. Wout van Aert, was macht Wout van Aert? Fährt der mit und holt sich ein paar Etappen oder?
Normalerweise hätte ich gesagt, er würde auf jeden Fall, also dann würde ich ihm zutrauen, die erste Etappe und die zweite, also diese halbschwere Etappe da am ersten Tag und auch das Zeitfahren zu gewinnen. Mhm. Aber hat selbst gesagt, dass er in der Vorbereitung krank war und jetzt dann nur wenig trainieren konnte. Von daher denke ich halt eher, dass er im Verlaufe des Giros sich da eher Etappen noch raussucht.
Mhm. Das heißt, er wird noch ein bisschen Formaufbau betreiben, um dann zu einem späteren Zeitpunkt zuzuschlagen.
Genau.
Mhm. Wen haben wir noch so Namen? Ich schmeiße einfach mal einen Namen rüber und dann Pidcock, auch eine komische Rolle. Also es wäre ja jetzt ja eigentlich der Befreiungsschlag, dass er mal auf Gesamtklassement fahren könnte. Aber irgendwie, ich fühle es nicht. Ich fühle ihn nicht in diesem Gesamtklassement irgendwie. Ich kann gar nicht sagen, warum, obwohl ich mich sehr für ihn freuen würde. Ist er nicht bergfest genug dafür? So ein
2000? Er hat das schon bei verschiedenen, er hat die Etappe in Alpe d'Huez gewonnen. Wollen wir auch nicht vergessen.
Stimmt.
Bei, ja. bei der Tour de France, auch wenn das viele eher mit der Abfahrt vom Galibier verbinden, wo er Froome abgehängt hat.
Ja.
Nichtsdestotrotz hat er das schon in Ansätzen gezeigt, dass er auch in den Bergen sehr stark ist. Dieses Jahr Tirreno Adriatico auch sehr stark gefahren. Und es ist die Frage, ob er auf Etappen geht oder aufs Klassement. Und da wurde er bei der Teampräsentation ja auch gefragt und wollte ja aber nichts sagen. Und da meinte der Kommentator, ist mir im Sinn geblieben, so ganz suffisant, he's a hard nut to crack. Also bezogen auf irgendwas aus ihm herauszubekommen.
Ja, ja.
Weil er halt in seinen Interviews immer so wenig Auskunft gibt da.
Ja, aber war er es nicht, der bei dieser Doku von Netflix da, wo ausgeblendet wurde, als er da auf der
Bahn? Ja, da wurde er ziemlich miesepetrig dargestellt.
Ja, genau. Da war er aber nicht so hart zu knacken, da hat er von selber sehr geplaudert. Ja, das miesepetrig dargestellt ist, hast du sehr schön gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das sein wahres Gesicht so widerspiegelt. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass sie diese, wie soll man sagen, diese beiden Optionen, Etappenjagd oder Gesamtklassement, das musst du auch vorher nicht festlegen. Du kannst ja diese Option durchaus offen halten, je nachdem, wie es sich entwickelt. Und das zu machen, finde ich jetzt auch nicht dumm. Insofern hätte ich an seiner Stelle jetzt auch nichts gesagt. Ne? Ich hätte auch gesagt, ja, mal gucken, wie es läuft. Das ist ja die Standardantwort auf so eine Frage, wo du auch, mal ernsthaft, du hast ja auch schon Interviews gemacht. Erwartest du da eigentlich eine richtige Antwort?
Naja, eher irgendwas Diplomatisches, womit er sich jetzt nicht zu sehr in die Karten gucken lässt.
Genau. Also, ne, deswegen, ja, wahrscheinlich war die Antwort mit dem He's Hard to Crack auch schon vorgedacht. Egan Bernal, würde ich es wahnsinnig gönnen, einen schönen zweiten Platz reinzufahren.
Auch das ist schwierig zu sagen, weil der ist in seiner Vorbereitung hatte er ja auch einen Rückstand, der sich auch das Schlüsselbein gebrochen bei der Klassiker Jaén und war aber dann relativ schnell wieder auf dem Rad, Katalonien-Rundfahrt. Wenn man sich da an die letzte Etappe erinnert, ist er sehr, sehr stark gefahren, war der Letzte, der da mit Primoz Roglic mitfahren konnte, war jetzt lange in der Höhe in Kolumbien. Weiß man nicht genau, es ist auch ein bisschen eine Wundertüte.
Ja, ja, ein unbeschriebenes Blatt mit einem der schönsten Trikots wahrscheinlich des Giros. Er trägt ja das Meistertrikot, das kolumbianische für das Team Ineos. Ich würde es ihm, immer wieder ist es so, dass man sagt, ey, ich würde mich sehr für ihn freuen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich ihn so sympathisch finde, aber es ist einfach, also er hatte sehr viel Glück bei seinen Stürzen und Verletzungen und es würde mich einfach freuen, wenn er einmal das noch schaffen würde, so richtig weit nach vorne zu kommen. Das finde ich, und da muss man, finde ich auch, wenn man das Team Ineos dann so betrachtet, Joshua Tarling auch mal erwähnen. Das eine Zeitfahren hat ihn für einen ganz, ganz, ganz großen Kandidaten für den Sieg und wer weiß, wie, wenn er bis dahin sich vorne mit etablieren kann, so eine Top-10-Platzierung, Top 5 vielleicht sogar, wenn er nicht, wenn Bernal jetzt frühzeitig das Handtuch wirft.
Glaube ich eher nicht. Also, dass der irgendetwas im Gesamtklassement reißt, mit 1,95 Meter, wenn dann er, also, die haben ja noch, also haben selbst gesagt, dass sie mit zwei Kapitänen in die Runde
gehen, Simon
Arensmann und Joshua Tarling, Egan Bernal, sorry. Ja. Und ich glaube eher, dass der in Richtung Top 5 gehen könnte, auf jeden Fall als sichere Bank. Und Egan Bernal muss man halt schauen, wie sich seine Form entwickelt.
Ja, aber dann Zeitfahren auf jeden Fall, Tarling. Da, ich sag da mal, da lag ich zumindest nicht falsch. Obwohl, wie ist er 1,94? Er wiegt ja noch 78 Kilo. Also, warten wir mal ab. Schreibt den Tarling mal nicht zu früh ab. Der wird noch seinen Weg gehen. Der hat ja noch ein paar Jahre. Vor allen Dingen auch noch bei Ineos ein paar Jahre. Wen habe ich denn noch so, den man sich so mal Quintana?
Erwarte ich jetzt nicht mehr allzu viel.
Ja.
Bei dem Giro. Vielleicht, wenn es gut läuft, an einem Tag gewinnt er eine Etappe. Da war im letzten Jahr nahe dran, tatsächlich, muss man sagen, auf dieser ganzen Etappe, wo dann am Ende doch Pogacar noch gewonnen hat. Vielleicht geht er in Richtung Bergtrikot auch. Wäre auch nochmal eine interessante Option vielleicht. Aber ansonsten glaube ich eher.
Er hat das Gleiche wie Chris Froome richtig gemacht, ne? Nochmal einen Vertrag gezogen, mit ein paar Scheinchen geholt, glaube ich. Ja, aber Mai, also ist jetzt nicht wie Bernal, ist jetzt für mich, finde ich, nicht so ein Fahrer, wo ich dem ich extreme Sympathien entgegenbringe, aber soll machen.
Noch zwei Fahrer, auf die ich extrem gespannt bin.
Ja, ich auch. Darf ich zwei raten, die du meinst? Sind das bekanntere Fahrer, also Namen, die ich kenne?
Eher nicht,
okay, danke. Also ich hätte jetzt noch gesagt, Romain Bardet bei seiner Abschiedstour. Könnte auch mal, ist denke ich mal, auch so ein Mann, der so ein, zwei Etappen sich wahrscheinlich rausgesucht hat. Und Mikel Landa bin ich auch noch gespannt. Das wären jetzt die zwei Namen, die ich noch einschmeißen möchte.
Ja, Bardet wird nach der Dauphiné dann sein Rad an den Nagel hängen und kann völlig befreit auffahren, hat keinen Druck. Bin mir nicht sicher, ob er in Richtung Klassement gehen will oder wahrscheinlich dann doch eher in Richtung Etappen.
Ja, glaube ich auch.
Bei Landa habe ich sehr gutes Gefühl vor dieser Rundfahrt. Also da hat man richtig gemerkt, im letzten Jahr ist er zu Soudal Quickstep gegangen. Und so im Schatten von Remco Evenepoel ist der richtig aufgeblüht. Also der war, viele vergessen das schon, Fünfter der Tour de France im letzten Jahr. Und auch bei der Vuelta war er dann noch Achter. Und wenn man sich die Präsentation angeschaut hat, der sieht dünn aus, wie er eigentlich noch nie war. Also in Richtung Podium ist das schon, könnte das ein Kandidat sein. Ob schon natürlich, wenn man sich die Mannschaftsaufstellung von Soudal Quickstep anschaut für diesen Giro. Schwierig. Oder beziehungsweise da wird er sich ziemlich andere alleine durchschlagen müssen. Ja, es ist nicht so richtig ersichtlich. Was wollen wir hier jetzt eigentlich? Die haben einen Paul Manier, einen super Sprinttalent dabei, einen Ethan Hayter, einen richtig guten Sprinter, wenn es schwer wird. Der ist halt sowas für diese mittelschweren Etappen. Dann Mattia Cattaneo, gut, der kann schon ein bisschen in den Bergen fahren. Gianmarco Garofoli, James Knox wäre auch einer für die Berge. Luke Lamperti, auch eher jemand, der dann in Richtung Sprinterfraktion zuzuordnen ist. Hm. Also, ja,
also
muss man mal schauen.
Könnte was werden, kann eine gute, vielleicht für ihn sogar sehr gute Platzierung rausrutschen. Aber auf sein Feld, auf sein Team soll er sich nicht verlassen. Das ist so das, was ich da raushöre. Töpft.
Muss er auch wahrscheinlich gar nicht. Nee. Also
am Ende fahren sie eher alleine die Favoriten. Also ne?
Suda Quickstep wird nicht die Last dieses Rennens tragen müssen. Das werden die Mannschaften UAE und Red Bull machen müssen.
Ja. Ja. So, dann ja, ich hätte jetzt noch so als Nebendarsteller sozusagen für die Rolle des besten Nebendarstellers hätte ich jetzt noch vorgeschlagen, so ein Ciccone könnte für mich noch interessant sein. Der könnte sowas fahren. Ulissi. Hm. Aber jetzt schießt du mal die zwei Namen, die du noch auf der Liste hattest.
Ja, bei Ciccone würde ich schön finden, wenn er zumindest einmal seine Brille noch ins Publikum wirft. Ich hätte noch zwei Namen, ja. Zum einen Derek G.
Ja.
Von Israel Premier Tech, der ja jetzt zuletzt, wie er selbst gesagt hat, erstmals in seinem Leben den Höhentrainingslager bestritten hat.
Mit 27.
Und genau, der vor 2 Jahren war das, wenn du dich noch dran erinnerst, war der, meine ich, auf 4 oder 5 Etappen war er Zweiter und am Ende Zweiter in der Punktewertung und Zweiter in der Bergwertung, nur dadurch, dass er die ganze Zeit in Ausreißergruppen war. Also das zeigt schon das Potenzial dieses Fahrers und dem traue ich auf jeden Fall viel zu. Und zweiter Fahrer, den ich noch habe, Lorenzo Fortunato, ist noch ein weiterer Geheimtipp von Team XDS Astana, zuletzt sehr stark bei der Tour de Romandie, Vierter gewesen. Vermute, das ist derjenige, auf dem sie im Gesamtklassement setzen werden. Also auf jeden Fall einer von der Top-10-Platzierung.
Okay. Ja, dann liegen die Karten auf dem Tisch, würde ich sagen, ne? Gibt jetzt noch so ein paar Namen, die man vielleicht mal so droppen könnte, dass man überhaupt hört, dass sie dabei sind. Godu, für den Groupama ist noch dabei. Wen haben wir da noch? Den Sam Bennett fährt von Decathlon. Ich muss da kurz hier... Katze meckert. Ja, mecker du mal. Wen haben wir noch?
Ja, wir haben noch gar nicht drauf geschaut. Die Sprinter, also wie du schon gesagt hast, den Sam Bennett, wir haben den Mats Pedersen, wir haben den Olaf Koi, wir haben den Wout van Aert, der auch in den Massensprints mitfahren kann. Wir haben den Caden Groves bei Alpecin de Koenig ohne Van der Poel oder Jasper Philipsen. Von daher ist das schon Milan Fretin, würde ich auch noch dazu zählen, beispielsweise ein gut besetztes Sprinterfeld.
Und ich glaube,
Entschuldigung. Wo es jetzt halt nicht auch die 5, 6 Etappen am Stück vielleicht gibt, die die reinen Flachlandsprinter holen können, sondern an den Kurs angepasst. Für den Kurs ist es ein adäquates Sprinterfeld so.
Und man muss sagen, bei den Bergankünften, also wer aufs Bergtrikot geht, das sind ja im Prinzip die Leute, die sich nach 1,5 Wochen aus dem Gesamtwertung verabschieden können und dann sagen, okay, dann mache ich jetzt das. Also wie gesagt, so ein Carapaz, dem traue ich das auch durchaus zu, sowas zu gehen. Quintana hattest du eben schon erwähnt und ja, weißes Trikot, ich sag ja, an Ayuso wird es schwer vorbeizukommen sein, Del Toro, also ich will nicht sagen, dass UAE da schon den Sekt kalt stellen soll, aber die haben ja auch mit 1, 2, 3, 4, die haben ja allein 4 Fahrer, die da mitfahren können sogar noch. Also auch ein extrem jung, wenn man sich das immer vorstellt, dass wie jung dieses Team UAE zumindest jetzt bei dieser Rundfahrt auch ist, ne, dass das ja komplett irrsinnig. Aber die haben ja auch fast alle die Jungen mitgenommen. Naja.
Bergwertung würde mich auch nicht überraschen, wenn da so ein Georg Steinhauser drauf geht.
Ja, das hatte ich doch gesagt. Ja,
genau.
Ja, super. Ach so, ich hatte gesagt weißes Trikot. Ja, Bergwertung, ja, vielleicht. Um sich alleine auch so ein bisschen mehr zu etablieren, Namen machen und so weiter. So, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Wen notiere ich hier für dich?
Wer gewinnt, meinst du?
Ja, Gold, Silber, Bronze. Habe ich hier stehen.
Also wenn ich jetzt die ersten 3 tippen müsste, würde ich sagen, Ayuso gewinnt vor Roglic und wen nehme ich als Dritten aufs Podium? Nehme ich Mikel Landa als Dritten aufs Podium.
Ein sehr schönes Podium. Moment, Ayuso, Roglic, jetzt habe ich Landa vor seine Medaille geschrieben. Das geht doch so nicht. Es gibt doch Regeln. Landa, okay. Boah, ich wäre fast versucht zu sagen, das sehe ich genauso, aber das geht ja nicht. Wem drückst du die Daumen? Das habe ich auch noch, das haben wir auch immer gesagt. Eins, zwei, da kannst du auch zwei Namen nennen, wenn du möchtest.
Boah, da gibt es bei der Rundfahrt tatsächlich so viele Fahrer, wie ich es, glaube ich, noch nie hatte.
Ach.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Landa, Egan Bernal. Ja, die zwei würde ich jetzt mal, wenn ich zwei nennen müsste, nennen.
Ich bin kurz davor zu sagen, ja, sehe ich genauso, aber irgendwie wäre das ja öde. Deswegen, also Daumen drücken tue ich auf jeden Fall Carapaz. Und auch, warte, ich muss nochmal zurückgehen. Ich glaube, ich drücke jetzt einfach so aus Prinzip dem Steinhauser. Genau, der soll bei seinem Projekt Weißes Trikot oder soll seinem Projekt Bergwertung oder so, soll er mal machen. Also ich bin noch kein Riesenfan von ihm, aber ich drücke ihm jetzt mal die Daumen und diesen Sommer überzeugt er mich. Ja, und gewinnen, ich muss sagen, ich bin langweilig. Also ich glaube auch, als Ayuso gewinnen wird. Bei wie vielen Rundfahrten ist Roglic jetzt in Reihe gestartet und nicht gestürzt?
Nicht gestürzt?
Ja, also nicht so, dass er raus ist dann.
Ach so. Du meinst du nur Rundfahrten oder Grand Tours?
Grand Tours, sagen wir mal. Also Tour de France ist er raus letztes Jahr. Ich will nur wissen, aber mittlerweile ab Dauphiné ist er gefahren, Basken ist er nicht, ist er raus. Es ist so gemein zu sagen, er stürzt und ist raus. Das will ich ja gar nicht. Aber das Risiko fährt bei ihm halt immer mit. Das muss man ja auch einfach mal realistisch sagen. Und dann habe ich hier ein Jahr 22. Vuelta raus, Tour de France raus. Es ist halt immer gut für einen Sturz, ne?
Andererseits hat dann natürlich, also wenn du jetzt die beiden vergleichst, Ayuso und Roglic, ist natürlich das Riesenplus von Roglic, dass er extrem erfahren ist und wie kein Zweiter weiß, wie du so eine Grand Tour gewinnst.
Ja, das stimmt auch.
Während der andere, ja klar, der war schon mal Dritter bei der Vuelta, aber damals auch ohne wirklich viel Druck und jetzt die ganze Last des Teams tragen zu müssen, ist nochmal ganz was anderes,
ja,
was du erst mal machen musst.
Habe ich sogar heute beim Mittagessen auch gesagt, sowas in die Richtung, aber andererseits, er macht halt auch den Mund auf. Ne, er fordert das ja auch so ein bisschen. Also er ist ja jetzt in dem Alter und in der Position und mit seinem Können. Sagt er jetzt auch so,
ja, aber ob das alles so gut geht.
Ob das funktioniert, okay.
Mit der Teamleitung, mit der Vorgeschichte und mit dem Wissen über das Team, wie das immer fährt, wenn Pogacar nicht dabei ist.
Du stellst ja deinen eigenen Tipp in Frage. Oder willst du mich in eine Dummheit treiben? Ich habe das durchschaut.
Naja, letzten Endes tippe ich darauf, dass seine jugendliche Frische sich durchsetzt gegen die Erfahrung, aber hab doch einige Fragezeichen, was du sagst.
Ja, ja, okay. Ich sehe schon, ich weiß, was du meinst. Ich mache jetzt was ganz Wahnsinniges sozusagen, obwohl es ja eigentlich um nichts geht und deswegen die Fallhöhe ja auch sehr gering ist. Ich glaube, Bora gewinnt, aber nicht Roglic, Martinez gewinnt. Und Zweiter wird Ayuso. So, und Dritter. Damit könnte ich sehr gut leben und wäre sehr glücklich und nehme da den Landa. Das, was du eben nochmal gesagt hast, hier von wegen sehr dünn, sehr fit und so weiter und so fort, hat mich überzeugt. Ich finde einen extrem sympathischen Fahrer, insofern würde ich ihm das auch gönnen und ihm, wenn ich nicht schon die anderen zwei, also ich gönne ihm jetzt den dritten Platz, deswegen brauche ich ihm nicht noch die Daumen drücken, weil das wird ja dann irgendwie doppelt gemoppelt sein. Aber Landa Dritter erscheint mir, ja, warum nicht? Ja, damit steht's dann. Ich wiederhole, Ayuso, Roglic, Landa bist du, Martinez, Ayuso, Landa bin ich. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das möchte, dass das so ausgeht. Aber bei einem Roglic weiß man halt nie. Und ich würde mir wünschen, dass er durchkommt. Ich würde mich auch freuen, wenn er gewinnt für ihn und für das deutsche Team Bora. Aber der Glaube allein fehlt daran. Und Martin,
ja,
ist für Bora.
Prinzip muss man natürlich sagen, dass das auch ziemlich schlau geregelt von Red Bull in diesem Jahr. Also klar, Roglic geht dann, die offizielle Kommunikation ist, geht das Double an, ähnlich wie Pogacar im letzten Jahr. Wohl wissend im Hinterkopf wahrscheinlich, dass wenn Vingegaard und Pogacar gesund am Start stehen, die Chancen für einen Primoz Roglic von Jahr zu Jahr gegen die zwei eigentlich geringer werden bei der Tour de France. Aber der Giro ist ja als Topfavorit mit dabei, eine sichere Bank im Prinzip, da ums rosa Trikot mitzufahren.
Und er fährt jetzt, Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade, also inhaltlich nicht verstanden, also er ist auch für die Tour schon gemeldet. Halt ich, warum? Warum macht man das? Also, ich meine, er könnte doch auch einfach sagen, Jungs, also wie du gerade gesagt hast, wenn Vingegaard und Pogacar am Start stehen, seiner Realist gewinnt er nicht. Also, da muss schon sehr viel passieren.
Ja klar, aber immer noch ein Podium bei der Tour ist in der Öffentlichkeitswirksamkeit wahrscheinlich mehr wert für das Team als der Giro-Sieg.
Ja, aber was wäre denn mit der fünften Vuelta? Oder sagst du jetzt, würdest du jetzt den traurigen Satz sagen, interessiert keine Sau?
Ja, im Red Bull-Kosmos wahrscheinlich eher weniger als ein dritter Platz bei der Tour de France.
Okay, na das ist ja ein... Wenn du es so siehst, ich habe heute noch gedacht, also ich habe heute noch argumentiert, dass ich glaube, dass es wenig Sinn macht für ihn, dass er die Tour fährt, aber habe ich mich vertan. Alrighty, righty, right. Ja, dann ist alles erstmal gesagt, oder? Wir tüten das ein, bringen das möglichst schnell online morgen und ich glaube, ich werde sogar den Schnitt und die Veröffentlichung machen, während die erste Etappe gerade die erste Etappe angefangen hat. Sitze ich da, gucke den Giro und veröffentliche die Folge. Und möchte mich an der Stelle erstmal bedanken, nochmal bei einem bestimmten Hörer. Also ich weiß den Namen jetzt leider Gottes nicht mehr, aber jemand hat uns auch Phonic-Stunden geschenkt. Und das ist super, weil die brauchen wir eh. Und wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das auf unserer Webseite in Erfahrung bringen. Da gibt es einen Link und das hilft uns sehr, weil wir müssen unsere Folgen schieben wir durch Euphonic. Und wir haben da im Moment jetzt noch relativ viele, wie ich gerade sehe. Insofern, ja, freut uns sehr, aber ist jetzt auch nicht unbedingt zwingend hundertprozentig nötig gerade. Aber ja, herzlichen Dank dafür.
Ja, danke.
Ja, also wir haben jetzt geschenkt bekommen, dass wir erstmal ein bisschen Ruhe haben im Karton und ja, und wünsche deswegen erstmal allen Hörerinnen und Hörern ganz viel Spaß beim Giro. Schaut schön viel, schaut euch die entscheidenden Etappen an, vergesst das Fahrradfahren selber nicht, bleibt gesund oder wie du, Thomas, und wie ich, werdet gesund schlussendlich und ja, habt eine gute Zeit in diesem Mai. Bitte denkt dran, wir werden jetzt zum Giro hoffentlich relativ regelmäßig senden können, weil Tour de France sind wir nicht da. Also ich nicht. Müssen wir mal gucken, was wir da noch machen. Müssen wir uns nochmal absprechen, oder?
Ja, kriegen wir auch hin.
Vorher und hinterher. Oder ich weiß auch nicht, was der Zoll sagt, wenn ich mit so einem Podcast-Equipment, also was die denken, was das alles ist. Aber allein die Zeitverschiebung macht es ja unmöglich, oder?
Da bin ich überfragt. Da müsstest du dich besser schon auskennen.
Ja, nee, das macht es relativ unmöglich, dass wir dann aufnehmen werden. Also es sei denn, du hast echt Bock, richtig, richtig früh aufzustehen. Oder richtig lange wach zu bleiben oder dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Aber ich halte es für wenig kompatibel, das irgendwie hinzukriegen. Naja, egal. Das soll uns jetzt noch nicht interessieren, weil jetzt freuen wir uns auf den Giro und das immens. Und ja, jetzt muss ich nur noch den Ausknopf drücken und dann können wir das Ding hier endlich abschließen. In diesem Sinne, macht es alles gut. Macht es bitte alle gut und habt einen schönen Giro. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.